Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich nicht einen, nicht zwei, sondern drei Gäste am Start. Guten Morgen zusammen.
Guten Morgen, hallo, hallo.
Hi, hi. Und zwar jetzt der Reihe nach, der Christian von Gameswelt ist da, hi.
Ja, das bin ich.
Dann der Sebastian.
Guten Tag.
Und der Tim.
Hallo.
Wo kommt ihr beide her?
Ich komme von auch einer Welt, und zwar Netzwelt.
Netzwelt?
Genau, relativ frisch, zwei Monate bin ich jetzt da und kümmere mich da so ein bisschen um Gaming-Bereich.
Stimmt, ich war mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, ne? Da war doch irgendwie was, was ich auf Twitter gelesen habe, deswegen habe ich jetzt geschickt umfragt.
Ich dachte schon.
Und Tim?
Ja, ich komme auch von einer Welt und das ist auch Games-Welt, auch allerdings Games. Als Freier. Und also eigentlich dumm, weil Games-Welt bezahlt ja für Reviews und so weiter. Und ich nenne mich Freier, dabei zahlt doch der Freier für die Leistung. Das verstehe ich immer nicht. So, und damit habe ich Kuro, glaube ich, damit habe ich Kuro schon den perfekten Einstieg gegeben.
Ja, hier schon, Tim ist
los, dein Satz. Hier, komm, Tom, komm, dein Satz, los.
Ach, halt die Fresse, keiner mag dich.
Wir haben den doch.
Oh, also, ich bin Tim und, ja. Ihr seid schon länger Kollegen, ne?
Ja. Wir sind Leidensgenossen.
Leidensgenossen? Oh, das passt. Das
Wir
passt.
Wir kämpfen immer um die Gunst von Chris.
Das, ja, aber Moment, Leidensgenossen, das passt sehr gut, weil dieses Thema heute, weshalb wir uns zu dritt zusammengefunden haben, da passt Leite sehr gut zu.
Professionell übergeleitet.
Professionell übergeleitet. Und zwar, ich weiß, dass das ein Thema, das wurde sehr oft jetzt angefragt von den Inside Moin Hörern. Und ich, so weder Manu noch Daniel haben sich großartig für das Spiel interessiert. Ich habe mich aber wie ein kleines Kind jetzt auf dieses Teil gefreut. Und zwar geht es um nichts Geringeres als Dark Souls 2.
Was zeigt, dass Manu und Daniel ja schon ziemliche Kostverächter sind.
Ne? Allerdings. Ja, das ist. Das sollten wir zum Disput irgendwann mal stellen. Aber tatsächlich ist es so, dass dieses Spiel ja also relativ viel Zeit braucht. Und ich habe leider in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt, das zu spielen. Aber ich habe mir, ich glaube, drei der größten Dark Souls-Fans überhaupt jetzt ins Boot geholt. Weil ihr drei, soweit ich das weiß, seid richtig, also ihr seid Fanat in dieses Spiel. Ist das so?
Ja, also so viel habe ich jetzt auch nicht gespielt. Nur so knapp 100 Stunden.
Genau, so weit sollte ich auch sagen. Wir beten es an.
Es ist wirklich, und ich meine, ihr seid die Person, für die war Dark Souls 2 so ziemlich die wichtigste Spieleveröffentlichung auch dieses Jahr, oder?
Ja. Jemals.
Nicht nur ziemlich, sondern die.
Tatsächlich.
Also es kommt eigentlich nur noch so Hotline Miami 2, auf das ich mich freue.
Ja, stimmt.
Aber es hat auch so ein bisschen Abstand tatsächlich.
Es ist der Wahnsinn. Also vor allen Dingen, es wird sehr viele, und vielleicht sollten wir auch so einsteigen, es wird sehr viele Leute geben, die nicht verstehen, was denn Reiz von Dark Souls der Reihe allgemein ausmacht, und vor allen Dingen haben die auch gar nicht mitbekommen, wie das alles irgendwie angefangen hat. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir ganz kurz für die Hörer, die jetzt so wirklich gar keine Ahnung haben oder die so ein bisschen Hintergrundwissen brauchen, womit hat das alles angefangen? Wer von euch hat Demon's Souls gespielt?
Wir alle.
Ja, hier.
Alle drei.
Hallo.
Alle drei. Wer will denn jemand mal kurz erklären, was Demon's Souls ist und woher das kam?
Stille.
Stille.
Ja.
Muss ich?
Also Demon's Souls kam, ich meine, 2009. Ja, 2009 müsste es gewesen sein, exklusiv für die PS3. Mhm. Und ist ein Action-Rollenspiel von der damals noch relativ unbekannten Spieleschmiede From Software.
Die ja zuvor Kingsfield für die PlayStation 2 gemacht haben, was auch schon ähnlich irgendwie in die Richtung ging.
Aus der Ego-Perspektive aber, glaube ich, noch, oder?
Ja,
kann man genau. Gut sein.
Und das war ein ziemlicher Überraschungshit. Also es kam auch erst exklusiv in Japan raus und dann haben ganz viele Leute das importiert, die halt so einen Special-Tipp bekommen haben, dass das der neueste, geilste Scheiß ist, dass es so ein Spiel ist, wie sie früher waren. So gnadenlos, erklärt wenig, sehr schwierig, einsteigerfeindlich quasi.
Ja.
Und vor allen Dingen das Witzige daran ist, dass Sony das ja zu Beginn exklusiv sich gesichert hat, gell? Und dann haben sie es in Japan veröffentlicht und danach dann gesagt, okay, nee, Demon's Souls, das wird nix, und haben es dann fallen lassen. Mhm. Ist jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt ganz witzig, dass ja jetzt gerade solche Bilder kursieren von einem neuen Projekt, wo man noch nicht so ganz weiß, was es wird, aber da schwebt ja auch so ein bisschen im Raum, dass es vielleicht exklusiv für eine Sony-Konsole, sprich PlayStation 4, kommt. Das hat, glaube ich, Sony ein bisschen bereut, dass sie das einfach so haben fallen lassen.
Das ist ziemlich witzig, Tim, dass du auch vorhin das mit dem Importieren angesprochen hast, weil ich bin tatsächlich eine der Personen gewesen, die sich das halt aus Asien importiert haben. Ich habe hier tatsächlich gerade die japanische oder vielmehr chinesische, weil da auch die englische Sprache dabei ist, Version in der Hand. Und das war tatsächlich so, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, welche, irgendein englisches Review habe ich gelesen. Der war so begeistert, der sagte, das ist so geil, man...
Genau.
Das ist so süchtig machend und so krass. Und was dazu kam, dann habe ich einen Trailer gesehen und was mich direkt weggerockt hat, war dieser Dark Fantasy-Stil.
Aber bei mir war das tatsächlich genauso. Ich kam nur ein bisschen später dazu. Da muss ich tatsächlich mal Four Players danken, weil der Jörg Lübel, von dem ich glaube, dass es ihn immer noch nicht wirklich gibt, hat irgendwie einen 200-Seiten-Artikel darüber geschrieben, über die Demon's Souls US-Version. Das hat mich so gehuckt, dass ich mir dann halt also die US-Version importiert habe. Und vielen Dank, Jörg Lübel, dafür.
Hey, ich habe damals das in der Videothek gefunden. Ich habe also auch irgendwie so ein englisches Review gelesen. Das klang ziemlich geil. Und dann habe ich es halt durch Zufall in der Videothek liegen sehen, auch die Asia-Version. Habe ich es mal mitgenommen und kam voll nicht drauf klar. Ich habe es nicht verstanden. Ich fand es echt scheiße. Und irgendwann kamen halt immer mehr Stimmen in Internetforen und so weiter, so dass es der heiße Scheiß ist. Da habe ich noch mal gespielt und seitdem war ich sofort infiziert. Dann fand ich es ultra geil und liebe es bis heute.
Ich glaube, wir waren auch einfach alle super neugierig, weil was ja auch die Souls-Reihe seit jeher ausmacht, ist diese relativ besondere Multiplayer-Komponente.
Einerseits ist so mysteriös. So.
Genau, dass du dadurch, dass das Spiel ja relativ schwer ist, dass du Nachrichten auf dem Boden lesen kannst von anderen Leuten, die dir helfen oder dich einfach sadistisch in den Tod schicken oder halt aber auch Spieler in deine Welt rufen kannst, um halt Bossgegner oder generell den Schauplatz, wo du dich gerade befindest, halt, naja, zu lösen, ohne zu sterben. Das hat mich total neugierig gemacht und es war halt auch so schön, weil Demon's Souls hat halt so einen unverbrauchten Fantasy-Stil wieder eingeführt, so fernab von Orks und Elfen und alles erwachsen und düster und sehr trostlos. Und
das passt auch nicht so
fast aufs Auge.
Das passt auch ziemlich gut in dieses Portfolio von From Software rein. Also stimmt das hier? Im Westen sind die nicht so ein großer Begriff. Also am ehesten durch die Mech-Spiele. Armored Core ist, glaube ich, eins, ne?
Genau.
Das kennt, glaube ich, auch jeder hier, weil es hier auch gerade in Deutschland sehr viele Mech-Freaks gibt. Aber ansonsten haben sie halt auch so Sachen wie Echo Knight oder Otogi oder Shadow Tower gemacht. Und als ich diesen Namen From Software gehört habe, ich habe ziemlich viele From Software-Spiele im Regal, weil die einfach so viele Sachen ausprobieren. Also die haben manchmal auch so Spiele, die funktionieren nicht so auf Anhieb, aber das war wirklich so vom Konzept her immer ziemlich interessant. Jetzt überlege ich gerade, Koon war zum Beispiel so ein Spiel, ein älteres, ihr habt vorhin dieses Kingsfield genannt, das war ja auch, das kam hier, glaube ich, gar nicht so gut weg.
Das war eigentlich immer ein ziemlicher Underdog-Titel.
Ja. Also, oder auch dieses Kinect Steel Battalion, das war zum Beispiel ein ziemlicher Fehlschlag, aber auf dem Papier klang es halt einfach extrem cool, dass man diesen Mech halt mit Händen steuern kann. Also die Firma, die hat halt auch neben so sicheren Bänken, weil die Armored Core-Reihe ist ja sicherlich schon so eine Einnahmequelle, dann auch immer wieder so Projekte, wo die immer so ein bisschen abgehen und immer was Neues probieren. Und das ist auch für ein japanisches Unternehmen, die eigentlich eher so traditionelle Spielkonzepte daran festhalten, wenn sie Erfolg haben wollen, ist es eigentlich relativ ungewöhnlich. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut in dieses Portfolio rein, das Dark Souls. Und das war für mich dann auch damals so, okay, From Software, wir haben immer coole Sachen gemacht, deswegen habe ich es mir dann auch importiert. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe Demon's Souls, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gebraucht habe, ich habe es wirklich durchgespielt, mich da drin versunken und dann war es für mich komplett geschehen. Danach war ich so versaut, dass ich andere Rollenspiele nur noch langweilig fand.
Ja, ich bin auch komplett ausgerastet, als dann irgendwann, ich glaube sogar schon ein Jahr später, auf den VGAs damals dann so ein Trailer kam und ich so, Moment, den Stil kennst du doch. Und dann habe ich schon meine Hose ausgezogen und bin freudig durch die Gegend gerannt.
Wie war das denn bei euch? Habt ihr beim Anfang, als ihr mit Demon's Souls in Berührung gekommen seid, irgendwie das Problem im Schwierigkeitsgrad gehabt, dass ihr irgendwie gesagt habt, okay, hey, gleich im Boletaria erstmal Konsole ausgemacht und das Spiel weggeschmissen?
Tatsächlich nicht, weil ich eigentlich ein relativ großer Befürworter von schweren Spielen bin. Das hat einfach, ich will halt herausgefordert werden. Ich werde, also mich langweilt ein Spiel schnell, wenn es halt, wenn es irgendwie mich nicht ernst nimmt, weil es halt einfach zu leicht ist. Und das war dann halt einfach so ein bisschen so back to the roots, wie damals irgendwie auf dem SNES, da hattest du ja nur bockschwere Titel, wie, keine Ahnung, Battletoads hattest du ja oder Mega Man. Oh, ja. Ich habe letztens mal wieder Mega Man X gespielt und kam irgendwie nicht mal am ersten Tutorial-Level vorbei. Früher habe ich es halt irgendwie mit 6 Jahren an einem Tag durchgespielt. Und das war halt dann so wieder für mich wieder so, okay, das ist irgendwie so der große Grund, warum ich Videospiele spiele, weil ich halt auch irgendwie herausgefordert werden möchte. Das war halt dann sehr, sehr schön. Also natürlich habe ich Controller vernichtet und aufgerastet, aber
das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Also bei Demon's Souls war es, glaube ich, bei uns allen so, dass dieser Dark Fantasy, dieses Mittelalterliche, dass das uns total angesprochen hat, würde ich sagen. Aber als nächstes würde ich fast sagen, dass es dieses Kampfsystem war. Dieses supergeile Schwertkampfsystem mit Schild und Schwert und eine helle Bade kannst du noch nehmen. Und alles spielt sich so authentisch, so wie man sich das vorstellen würde. Und alles funktioniert so perfekt, so ist das alles aufeinander abgestimmt. Die helle Bade hat eine größere Reichweite, aber im engen Gang, in einem Tunnel, bringt die dir relativ wenig, weil du überall an der Wand hängen bleibst damit.
Mhm. Das war halt auch einfach so cool, weil du einfach, weil jeder Gegner war eine Gefahr. Du hast dann irgendwie, keine Ahnung, du warst halt irgendwie God of War oder so gewöhnt, wo du mit Kratos schnetzelnd ganze Armeen ausgelöscht hast. Und hier kommt halt einfach irgend so ein untoter Zombie auf dich zu und der macht dich halt fertig, wenn du nicht aufpasst. Und das war halt einfach so dieses Rückbesinnen auf Bedrohung. Du warst halt in einer Welt, die war bedrohlich. Und das war halt einfach schweinecool. Mhm.
Das finde ich ganz witzig, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der Befürworter von schweren Spielen. Also ich mag es ganz gerne, wenn ich ich konsumiere Spiele ganz oft wie einen Film. Also ich mag es gerne, wenn sich das so wegspielt. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich bei Demon's Souls gar keine Probleme hatte, mich irgendwie an diesen Schwierigkeitsgrad zu gewöhnen. Ich wusste von Anfang an ungefähr, worauf ich mich einlasse. Und das passt halt einfach super gut zusammen. Diese mysteriöse Spielwelt, dass jeder Gegner irgendwie eine Bedrohung darstellt und dann halt auch, dass man, wenn man stirbt, halt einen gewissen Rückschritt wieder erlebt, dass man wieder was schaffen muss. Ich finde, das hat halt unheimlich gut zusammengegriffen und sorgt halt gerade für diese dichte Atmosphäre.
Das stimmt. Da passt halt wirklich auch dieses Setting zu diesem Schwierigkeitsgrad, weil dir wird von vornherein schon in den ersten Minuten auch schon von der Hintergrundgeschichte klar gemacht, du bist am Arsch. Du kannst nichts, du bist scheiße. Du bist nicht der verlorene Held irgendwie, den die Welt jetzt sucht und der Retter und der Erlöser und so ein Quatsch, wie man es aus anderen Rollenspielen kennt und du hast jetzt nicht die besondere Rolle und bist nicht der Auserwählte oder whatnot, sondern du bist eine von vielen Hüllen, eine von vielen verlorenen Höhlen, Vasallen, Untoten im Prinzip und bist genauso am Arsch wie jeder andere, der in diesen Limbus landet. Und diese Stimmung hast du dann direkt. Und das heißt, du fühlst dich von Anfang an sofort wertlos. Man muss sich dann von diesem wertlosen Status ja wirklich hocharbeiten. Demon's Souls fängt ja damit an, dass du irgendwie in so einem Kerker irgendwie aufwachst, in einem Gefängnis und du bist nackt. Du hast nichts, so, und du musst ja jedes
Mal gleich erstmal vom Riesenorken eine Keule auf den Kopf.
Genau, du musst
das so Einstieg. Das ist sowieso das Krasseste. Dann bist du in diesem Tutorial-Gebiet und du kommst dann irgendwie, du hast so richtig keine Ahnung, was passiert. Nach 10 Minuten hast du den ersten Bosskampf. Und wenn du den irgendwie überstanden haben solltest, was ja tatsächlich möglich war, du konntest ja diesen Ogre, diesen ersten Boss tatsächlich töten, und denkst du, ja, ich bin der verdammt beste Spieler aller Zeiten, kommt ein Drache und tötet dich einfach.
Und das zieht sich von Demon's Souls bis zu Dark Souls 2 durch, dass du am Anfang halt extrem scheiße bist und nichts wert. Und sobald du der krasseste Typ bist und dich richtig mächtig fühlst und fast schon arrogant, dass das Spiel dir sofort wieder in die Fresse drückt und sagt, ja, du bist nichts, ja, vergiss es. Sobald ich arrogant geworden bin und sobald ich denke, ja, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich krass bin, kriege ich gleich wieder einen auf die Fresse. Das schafft das Spiel so verdammt gut.
Ja. Muss man ja auch From Software tatsächlich hoch anrechnen, weil es ist zwar schwer, aber es ist nie unfair. Wenn du tatsächlich stirbst, dann war es halt deine Schuld. Und du lernst halt dadurch dann wieder aus deinen Fehlern. Es ist ja nicht irgendwie so, dass, keine Ahnung, du hast irgendwie ein doofes Zeitlimit und bist in Unterwasserlevel und kriegst keine Luft oder irgendwie sowas ganz Dummes, was dich mega aufregt. Du hast halt, wenn du stirbst, dann merkst du relativ schnell, okay, ja, ich hätte vielleicht jetzt nicht nach links ausweichen sollen oder vielleicht hätte ich nicht einmal zu viel schlagen sollen. Also du merkst das ja dann und es gibt natürlich auch viele Fallen im Leveldesign, aber du lernst irgendwann jeden Schauplatz, jeden Ort total auswendig. Und das ist halt so ein auswendig Lernen. Und dann fühlst du dich halt irgendwann mächtig. Weil wenn ich jetzt irgendwie nochmal Demon's Souls einlege, ich weiß genau, okay, ich laufe diese Burgwand entlang, dann kann ich aber nicht komplett geradeaus laufen, weil ich muss zurück, weil dann kommt irgendwie die große Kugel und bla bla bla. Ja. Das sind halt so, und das geht halt durchs ganze Spiel. Fantastisch.
Und trotzdem ist jeder Spieldurchlauf komplett anders. Auch wenn du alles schon weißt, was passiert, triffst du auf andere Online-Gegner. Du spielst wahrscheinlich eine andere Klasse. Mal ein Fernkämpfer, mal ein Nahkämpfer. Und jeder Spieldurchlauf fühlt sich ganz anders an. Also ich habe Demon's Souls, glaube ich, 12 Mal durchgespielt.
12 Mal?
Jedes Mal, ja, ich habe alle Serverregionen ausprobiert. Asia, Europa und Amerika. Und es war jedes Mal was komplett anderes. Und dafür liebe ich das Ding.
Wir hatten vorhin auch mal ganz kurz angerissen, diese Online-Komponente, die ist ja auch ziemlich cool. Also man hat, wenn man, das Erste, was einem auffällt, wenn man tatsächlich eine Online-Verbindung hat, meisten haben ja ihre PlayStation sowieso so angeschlossen an Router, dass die immer online ist, dann tauchen auf dem Boden immer die so kleine rotfarbene Schriften auf. Man kann die lesen. Und das sind im Prinzip Hinweise, die von anderen Spielern hinterlassen worden sind. Das darf man sich so vorstellen, dass zwar die Figuren jetzt nicht mit dir in einer Welt wie in einem Koop-Spiel nebenher laufen und mitkämpfen, aber es sind sowas wie Geister und Abbildungen, die du manchmal dann siehst und diese Nachrichten, die können dich vor bestimmten Sachen warnen oder dir bestimmte Hinweise geben. Und das fand ich eine ziemlich coole Komponente, die ich am Anfang so mehr so links liegen gelassen habe, der hat mich eigentlich erst am Anfang so gestört, eher so. Da habe ich gedacht, so, okay, ich will diese Atmosphäre aufsorgen, was soll ich denn da mit diesen fremden Nachrichten? Aber nach und nach habe ich dann gelernt, dass das manchmal ganz schön sinnvoll ist, um so eine Welt Stück für Stück zu erkunden und sich dadurch auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgedanke so durchsetzt, der ja. Auf ganz merkwürdige Art, ne? Du lernst zwar keinen Spieler kennen persönlich und du weißt auch meistens, du achtest eigentlich auch gar nicht drauf, von wem diese Nachrichten kommen, aber du hast irgendwie das Gefühl, dass du gemeinsam mit allen Spielern aus der Welt versuchst, diese dunkle, düstere Welt von Dark Souls oder Demon's Souls zu besiegen. Und das ist irgendwie ziemlich cool.
Das Coole war ja auch, dass es Textbausteine waren und nicht irgendwie, dass man frei schreiben konnte, was man wollte, weil dann gab es da keine Ahnung, Pimmelwitze oder so oder irgendein Blödsinn oder irgendwie ein Spam.
Ja, sagt das nicht, nicht Sticky White Stuff, sage ich.
Genau, das wollte ich sagen. Ja, genau.
Sorry.
Klebriges Zeug von dem Bett da, direkt am Anfang bei Demon's Souls. Ja. Den Gag hat wohl jeder schon gesehen. Ja. Naja, jedenfalls ist es so, dass es halt, wie gesagt, Textbausteine sind und ich habe halt auch keinen Bock auf MMOs, weil da dann Leute in meiner Welt rumlaufen, die mich nerven, die dann rumhüpfen und das alles gar nicht ernst nehmen, mich aus dieser Welt rausziehen. Und bei Dark Souls ist es eher selten der Fall. Da ist vielleicht mal eine lustige Textnachricht, wie eben das mit dem Sticky Stuff, die dich vielleicht so ein bisschen rausreißt, aber dann eher, weil du findest es ja lustig, von daher ist es ja vollkommen okay. Aber manche Sachen nerven mich halt bei MMO-RPGs und das ist halt überhaupt nicht so. Das ist halt ein super Element mit dem Online-Modus.
Vor allen Dingen dadurch, dass du halt auch dass du halt auch so selten mit anderen Online-Spielern irgendwie interagierst, hast du auch irgendwie eine ganz andere Verbindung zu denen. Das merkt man jetzt seit Demon's Souls und jetzt auch in Dark Souls 2, wenn irgendwie ein Koop-Typ oder du dir einen Typen in deine Welt rufst, damit du einen Boss legen kannst, man verbeugt sich halt vorher. Ich meine, in welchem anderen Spiel gibt es denn, dass sich halt einfach jeder verbeugt? Und nachdem irgendwie du den Boss gelegt hast, oder so mache ich das zum Beispiel, jetzt zum Beispiel in Dark Souls 2 habe ich auch noch so eine kleine Holzscheibe, die kann ich auf den Boden werfen und die sagt, good job. Und dann verbeuge ich mich und bin aus der Welt. Und das ist halt fantastisch. Das kenne ich halt aus kaum einem anderen Spiel. Dass da irgendwie so auch, so, dass man im Charakter halt einfach bleibt und andere Spieler respektiert.
Die haben einfach
es gibt natürlich Ausnahmen, aber.
Ja, dann nur top. Also Trolls gibt es überall, davon ganz abgesehen. Aber sie haben einfach den besten Online-Modus einfach gefunden, der dieser Spielwelt halt heil lässt. Also nichts holt dich einfach aus dieser Atmosphäre raus und aus dieser Spielwelt. Und das ist für mich immer so ein bisschen der Vergleich zu Journey auf der PlayStation 3, wo es ja auch so war, wo man ganz eingeschränkte Mittel zur Kommunikation hatte, aber gerade das so eine ganz spezielle Bindung zu anderen Mitspielern geschafft hat. Und das hat Dark Souls nicht immer, weil, wie gesagt, es gibt Trolle, aber zumindest zur meisten Zeit. Da gibt es so eine gewisse Etikette und wie man miteinander umgeht. Und das ist einfach, weiß nicht, wahnsinnig, wahnsinnig spannend, da auch mit anderen Leuten umzugehen.
Und vor allen Dingen ist das ein Online-Modus, der würde noch funktionieren, wenn die Server irgendwann abgestellt sind, ne? Weil dann kannst du das Spiel halt trotzdem weiterspielen und hast dieselbe Spielerfahrung. Dir fehlen halt eben nur diese Nachrichten. Und das ist gar nicht so eine große Einschränkung, wie man jetzt glaubt. Also wenn man sich jetzt andere Online-Rollenspiele anguckt, Also ich will gar nicht wissen, wie es zum Beispiel bei Dragon's Dogma zum Beispiel ist. Da mietest du ja zum Beispiel Vasallen von anderen Spielern. Und ich glaube, das ist eine wesentlich größere Einschränkung, als wenn du da zum Beispiel ein paar Nachrichten nicht hast irgendwie. Und das ist eine schöne, tolle Komponente, die möchte man nicht missen. Aber wenn wir Dark Souls-Freaks dieses Spiel dann in 5 Jahren oder so nochmal auspacken, wenn die Server nicht mehr sind, dann ist ein großer Teil des Spiels trotzdem erhalten. Und das ist schon gar nicht so dumm, finde ich.
Ja. Also ich würde mir schon wahnsinnig was fehlen. Wenn
ja, mir wird's auch, ich würde es auch schon vermissen.
Ja, ja, schon, stimmt.
Also ich, aber es ist nicht, Entschuldigung.
Hm? Also es ist halt auch einfach so, dass ich, wenn ich dann so andere Nachrichten sehe, dann weiß ich halt einfach so, ey, ich bin nicht allein. Du siehst ja auch manchmal so schämhaft die Geister von anderen Spielern, die dann da gerade irgendwie durch die Gegend laufen und die Blutlachen, die du dann anklicken kannst, um zu sehen, wie die anderen gestorben sind. Also es ist dann so ein bisschen so, hey, wir sind eine Gemeinschaft. Wir werden hier alle zusammen sterben. Wie schön.
Manchmal erschrickt man sich auch krass, was für Leute da rumlaufen. Was hat der denn für einen Helm? Alter Schwede, was hat der für eine Waffe? Der hat einen Dämonenkopf aufgespießt auf seinem Speer. Und direkt am Bonfire siehst du halt oft, wie die aussehen. Und das ist schon manchmal echt erschreckend. Dann denkst du, ich habe noch gar nichts. Ich habe so ein abgebrochenes Schwert und die haben schon so einen Riesenteil. Ja.
Ich finde aber auch, dass diese gerade die Blutlachen, das wirkt halt wirklich auch wie Geister, ne? Also das passt auch voll gut in diese Welt rein. Du siehst halt einfach, wie sind diese Leute krepiert und das ist auch alles so, das sind so transparente Figuren, die dann auch wirklich aussehen wie Geister. Und das passt perfekt rein. Das ist nicht irgendwie, man kennt es ja von anderen Spielen, wenn da Geister in dem Sinne so Zeitfahrergeister oder so auftauchen, dann sieht das irgendwann so ein bisschen fehl am Platz. So ein Element, das musste da jetzt irgendwie eingebaut werden, damit man die Competition im Spiel irgendwie hochhält. Bei Dark Souls haben sie oder Demon's Souls haben sie dann wirklich einen Weg gefunden, dass es auch in diese Welt greift. So, es sieht nie deplatziert aus und holt dich nicht daraus. Deswegen, und ich erschrecke mich manchmal auch tatsächlich. Manchmal, es gibt so Situationen, die sind ziemlich creepy, dunkel, im Dungeon und so, und dann kriegst du da irgendwie was an und dann ist das wie so eine Vorausahnung, ne, dass du da irgendwie siehst, wie jemand gestorben ist. Du siehst dann nie den Gegenstand, der sie getroffen hat, sondern nur immer den Körper selbst. Und dann merkst du plötzlich, dass die weggeschleudert werden oder dass die umfallen oder so. Du siehst aber nicht das, was sie zum Tode gebracht hat irgendwie. Das kann dich dann immer noch überraschen. Das ist auch ziemlich cool.
Jeder kennt ja dieses niederschmetternde Gefühl, wenn er irgendwie das erste Mal durch ein Souls-Spiel geht und dann kommt er in einen Raum oder ist in so einem langen Gang kurz vor einem großen Raum und er sieht einfach nur überall Blutpfützen. Dann weißt du halt so, okay, ich glaube, ich komme einfach morgen wieder oder wenn ich noch 200.000 Seelen investiert habe in meinen Charakter, dann ist es okay.
Vor allen Dingen gibt es dann auch immer noch so eine unterschwellige Art von Slapstick oder Humor, den From Software da einbaut. Also ich erinnere mich da immer ganz gerne an Dark Souls, Sands Fortress. Es ist einfach so ein Schloss gespickt mit tausenden Fallen und da schaut man sich dann stellenweise halt auch so eine Blutlache an, sieht irgendwie einen anderen Spieler, der da lang geht und wie er halt von der ersten Falle erwischt wird. Man denkt sich dann selber, hey, bin ich voll klug? Weiche ich halt dieser Sichel aus, die da kommt? Gehe einen Schritt weiter, kommt eine Kugel, macht mich platt. Also das ist halt, spielt halt auch immer eine Rolle, finde ich.
Habt ihr denn jetzt Dark Souls, den ersten Dark Souls, als Verbesserung zu Demon's Souls empfunden oder wie war das für euch?
Habe ich tatsächlich schon. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass die Welt aus Dark Souls das ist aus einem Klotz sozusagen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr schätze tatsächlich. Du hattest ja in Demon's Souls, startest du ja im Nexus und hast dann die Tore, die dich halt in die einzelnen Gebiete führen. Ist ja auch schön und gut. Waren ja auch sehr, sehr schicke Areale dabei. Aber bei Dark Souls starte ich halt einfach an einem Ort und ich habe einfach insgesamt 3 oder 4 Richtungen, die ich gehen kann. Und einfach das war für mich so dieses Entdecken war einfach größer. Und das habe ich sehr, sehr geschätzt tatsächlich.
Obwohl, also ja, ich brauchte, glaube ich, eine ganze Zeit lang, bis ich dieses Layout von Dark Souls akzeptiert habe. Weil was ich ganz, ganz nett bei Demon's Souls fand, ist einfach, dass du sofort da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Also ich kann sofort in Level reinspringen, habe irgendwie keine Probleme mit irgendwie Navigation. Ich muss jetzt von einem Fleck wieder zum anderen. Weil das, finde ich, hatte stellenweise Dark Souls, dass ich einfach das Problem hatte. Ashen Lake zum Beispiel war relativ abgeschiedener Punkt auf der Karte. Und da dann wieder wegzukommen, ohne die Möglichkeit zwischen diesen Leuchtfeuern zu reisen, das war stellenweise schon ein bisschen hakelig.
Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr cool, als ich dann, wenn man dann in Anor Londo war, dass man dann halt schnell reisen konnte. Aber dadurch, dass die Welt halt einfach so hübsch war, war das für mich vollkommen okay. Also ich bin halt super gerne durch die Gegend gelaufen und habe dann noch mal ein paar Seelen gesammelt, hier geschaut und vielleicht, okay, dann bin ich da gestorben, dann gehe ich vielleicht mal hier lang und schaue da ein bisschen.
Ich fand es auch super cool, die Abkürzung zu finden. Ich habe mich immer mega krass gefreut, wenn ich bei Dark Souls eine Abkürzung gefunden habe und gedacht habe, jetzt muss ich nie mehr an dieser beschissenen Stelle vorbei. Und jede kleine Abkürzung, auch wenn sie noch so kurz war, da habe ich mich irre gefreut. Und deswegen kann ich das nur bestätigen mit der Welt aus einem Guss. Das war wirklich richtig schön.
Die haben auch so cool ineinander gegriffen. Also das fand ich halt auch, das hatte ich dann zum Schluss auch, desto tiefer ich dann im Spiel war, habe ich das halt auch gemerkt, wie gut das eigentlich designt ist, dass du halt diese Shortcuts, diese kurzen Wege zwischendrin immer versteckt hast. Und was natürlich extrem cool war bei Dark Souls, ist, dass du stellenweise einfach diese Kulisse hattest. Du hast schon im Hintergrund gesehen, ah, da komme ich irgendwann mal hin. Sei es Anor Londo, sieht man Anor Londo aus der Entfernung, ich weiß es gerade gar nicht, aber
ja,
irgendein Beispiel, du siehst es halt schon in der Distanz und irgendwann bist du dann da, bist in Anor Londo und denkst dir so, ey, warte mal, wie cool ist das? Das habe ich von weiter weg gesehen. Also hatte schon was.
Dieses Reisegefühl ist einfach ein bisschen stärker, ne? Dadurch, dass du nicht wie bei Demon's Souls diesen Hub hattest, also diese zentrale Stelle, wo du immer zurückreist mit dieser Priesterin, sondern du diese zusammenhängende Welt hast, hast du auch das Gefühl, dass du so ein zusammenhängendes Land erkundest. So. Und das macht die Welt natürlich auch nochmal doppelt glaubwürdiger. Weil, also so ist es ja bei Computerspielen, jede Ladezeit bringt dich raus und jede Ladezeit vermittelt dir, vor allen Dingen, wenn du ein bisschen verstehst, wie Computerspiele konstruiert werden und wie sie gemacht werden, gibt dir immer so ein bisschen das Gefühl, okay, da wird noch ein anderes Segment dran gehängt und wird jetzt eine neue Karte geladen und so. Wenn das aber so gestreamt wird, wenn das so wie in gut gemachten Open-World-Spielen oder wie in gut gemachten Rollenspielen so ohne Unterbrechung so hintereinander weggeht, irgendwie, dann hat man auch direkt das Gefühl von einem großen Zusammenhang und dann gibt es auch nichts, was sich aus dieser Immersion irgendwie rausholt. So. Und das fand ich auch schon ziemlich cool. Und womit wir jetzt die geschickte Überleitung zu Dark Souls 2 hinkriegen, weil das haben sie ja bei Dark Souls 2 tatsächlich auch so gemacht, was ich direkt super gut finde. Und du fängst halt an, kommst in diesen, was ist das, in dieses Jenseits-Ding rein, es gibt ein kurzes Intro und dann steht dir plötzlich diese riesige Welt offen und alles geht fließend ineinander über. Also selbst so Tageszeitwechsel und so werden immer sehr geschickt eingeleitet, indem du da zum Beispiel mal für eine kurze Zeit in den Keller reingehst und dann kommst du raus, dann ist die Sonne schon wieder ein Stück weiter untergegangen und so. Oh, großartig.
Also das erste Mal Majula war halt, da kamen mir Tränen, weil es einfach so wunderschön war.
Ja.
Mit der Küste auch. Und so schön hell und denkst so, okay, das ist ja voll schön hier. Ich glaube, hier bleibe ich einfach. Mhm. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass Dark Souls 2 jetzt nicht so von den unterschiedlichen Abschnitten, die du hast, nicht so verwoben ist. Weil ich hatte bei Dark Souls oft so das Gefühl, wenn ich irgendwo lang gegangen bin, und dann hatte ich irgendwann mich weitergegangen und dann komme ich irgendwo hin und dachte so, ah, hier kommt man auch hin. Und dann hattest du irgendwie immer so 2-3 Wege, um bestimmte Stellen zu erreichen. Das gibt es jetzt in Dark Souls 2 nicht so. Das ist halt eher so, du hast einen Punkt und mehrere Routen und sie gehen halt immer geradeaus. Mhm. Also, dass du halt, ja, es sind halt Routen und das ist halt nicht so mit so verwoben. Was mich aber nicht stört, weil es gibt ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gebiet heißt, dann mit diesem in den Shaded Woods heißt das auf Englisch, spielt halt auf Englisch. Und da hast du ja auch diese drei Wege, die du gehen kannst. Und dann kommst du dann halt zum Drangleic Castle. Und das erste Mal Drangleic Castle war halt so unfassbar dramatisch einfach. Weil sie halt auch einfach wissen, wie sie ihre Areale in Szene setzen. Und das fand ich sehr, sehr schön.
Und direkt davor war schon mal ein Schloss. Und man dachte schon, oh, wie krass. Und dann kommt noch mal ein krasseres Schloss. Und dann, super, ich liebe das. Und Dark Souls ist auch so ein Spiel. Und das sagen, glaube ich, alle, die da mal so richtig verliebt drin waren. Man träumt davon. Ich habe so oft von Dark Souls geträumt. Ich habe damals nach Demon's Souls habe ich mir für Dark Souls Urlaub genommen. Und habe wirklich so viel Dark Souls gesuchtet. Ging gar nicht mehr. Und habe, während ich ins Bett gegangen bin, darüber nachgedacht. Zu Bett gehen habe ich stundenlang vor mich weggeschoben. Habe ich darüber nachgedacht, wie gehst du morgen weiter? Gehst du links, rechts lang? Ha, wie kriegst du den denn down? Holst du dir noch eine andere Waffe? Vielleicht kriegst du den damit besser kaputt. Und dann bin ich eingeschlafen und habe verdammt nochmal von Dark Souls geträumt, dass bei mir diese roten Phantome eingedrungen sind und mich platt machen wollten. Und ich war in der Chaoswelt und es war so super krass. Und das war nicht nur einmal. Und welches andere Spiel hat mir das gegeben? Ich glaube, keins.
Das muss man erstmal schaffen, ne? Das ist wirklich krass, weil ich finde diese Welt auch mega überzeugend. Das ist mir jetzt wirklich Dark Souls 2 eingelegt, gestartet und direkt wieder dieses geile Dark Fantasy Gefühl gehabt. Die haben so ein mega fettes Intro, was dir direkt schon sagt, du bist nichts wert, deine Seele ist verflucht, bist scheiße. Und dann kommst du in den ersten Raum im Spiel und da sitzen da vier alte Damen und die lachen über dich und sagen, ja, oh, du bist doch auch so ein Untoter und ja, wir haben schon ein paar von dir gesehen und wir kommen mal direkt zum Punkt. Du hast keine Chance, du bist verloren. Du bist eine Hülle, du kannst gar nichts so. Und dann geben sie dir noch so ein kleines Püppchen in die Hand. Und das ist irgendwie so eine Ast, so eine Figur aus Wurzeln ist die, glaube ich, gemacht. Und das ist auch wirklich einfach eine Hülle, die ist von innen hohl. Schau mal, das bist du. Und wirklich, dieses Spiel gibt dir schon direkt am Anfang dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und das erste Mal, wo du Sonne siehst, die Sonne geht halt gerade unter, du kommst halt in diese Stadt rein und so. Du gehst zum Händler und der Händler sitzt in einem Haufen Schutt. Das ist keiner, der ein Riesengeschäft hat, sondern der sitzt in seinem Scheiß, der verkauft nichts, weil kein Mensch mehr in diesem Dorf lebt und sagt dann, ich kann jetzt dringend Umsatz gebrauchen, weil ich verhungere. Und so geht's, so ist diese ganze Stimmung am Anfang schon so hoffnungslos und total, also wirklich extremst melancholisch, extremst down. Und du musst irgendwie versuchen, aus diesem ganzen Dreck wieder rauszukommen. Und das ist so großartig, das liebe ich total.
Bei mir war es halt tatsächlich aber auch noch so das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich hatte so einen riesen Strahl im Gesicht, so, weil es halt einfach so total vertraut für mich war. Mit der Musik dann noch und kam das erste Mal nach Majula und dachte, oh ja, cool, jetzt geht's endlich wieder los.
Jetzt geht's eigentlich wieder los. Wie ist denn, ich habe Dark Souls 2 tritt ja jetzt natürlich ein mega großes Erbe an. Dadurch, dass das Demon's Souls so gut war und dass Dark Souls das Ganze nochmal so verfeinert hat. Und dementsprechend waren die Erwartungen jetzt für den zweiten Teil extrem hoch. Wenn ich jetzt so allgemein in die Runde frage, wie habt ihr denn den Dark Souls 2 denn so für euch persönlich aufgenommen, jetzt wo ihr es durchgespielt habt?
Nun, also ich bin mega happy. Also ich habe jetzt, glaube ich, um die 100 Stunden investiert.
100
Stunden? 73 Stunden mit meinem aktuellen Charakter. Und ich habe es seit 20 Stunden tatsächlich durch. Und was auch schon seit jeher irgendwie möglich war, ist ja New Game Plus. Mhm. Das ist halt nochmal von Neustart mit deinem Charakter und alles wird schwieriger. Und dann geht's ja New Game Plus Plus und Plus Plus Plus. Und das geht ja bis 8 oder 9 oder was auch immer.
Aber und es gibt auch jetzt neue Gegner, ne? In New Game Plus hast du dann auch ein paar Gegnerpositionen, die geändert sind und ein paar neue da stehen.
Aber das Coole ist in Dark Souls 2, du kannst halt selber entscheiden, wann du New Game Plus startest. Und ich hab's noch nicht gestartet. Das heißt, ich habe das Spiel eigentlich durchgespielt und seit 20 Stunden laufe ich immer noch durch die Welt, weil es auch immer irgendwie so optionale Dinge gibt, die du verfolgen kannst. Zum Beispiel, da gibt's noch optionale Bosse, gegen die du kämpfen kannst. Oder was ich halt jetzt sehr viel mache, ist mich so ein bisschen in PvP wieder reingrooven. Das heißt, welche Rüstung nehme ich? Wie kämpfe ich überhaupt? Wie ist mein Charakter aufgebaut? Was für Waffen nehme ich dann, wenn ich gegen einen speziellen Typ kämpfe? Wie könnte ich dem entgegensteuern? Weil das Coole ist ja auch in Dark Souls 2, du hast ein Item und damit kannst du halt deine Attribute, die du gelevelt hast, komplett zurücksetzen. Was ich tatsächlich auch einmal gemacht habe. Weil ich war dann durchgespielt und das hat auch alles gut funktioniert gegen Computer. Und ich bin in einer Covenant, da können wir auch noch drüber reden.
Beide, ja.
Die erlaubt Sparingskämpfe gegen andere Spieler. Das heißt, du kämpfst halt einfach gegen andere in einer Arena. Das ist relativ ungezwungen. Und du kotzt nicht, wenn du invaded wirst von einem anderen und du verlierst und du verlierst dann alle deine Seelen. Und da habe ich halt einfach keine Schnitte gesehen. Und jetzt überlege ich halt so seit 20 Stunden, okay, nehme ich diese Rüstung, nehme ich eher eine leichte Rüstung, die musst du dann auch aufleveln. Und dann, welche Waffe nehme ich? Ja, okay, dann nehme ich dieses Schwert und das mache ich mit Gift. Und dann habe ich noch ein langes Katana, das hat noch Blitzschaden. Und das musst du ja auch aufleveln. Dafür brauchst du erstmal diese Scherben. Und dafür brauchst du erstmal Seelen. Und das ist so das, was ich jetzt mache. Plus, es gibt noch einen Gegner, einen Boss, den ich töten will. Und das ist halt so, einfach so, der ist mega groß. Und egal, wie der dich trifft, du bist mit einem Schlag tot. Und das ist halt gerade so das, was ich versuche. Also tatsächlich am Sonntag habe ich, glaube ich, 8 Stunden gespielt. Und ich wollte ihn halt erstmal in anderen Welten erledigen, um zu gucken, wie er so funktioniert. Und ich habe ihn nicht einmal platt bekommen.
Gut, das aber heute ich. Das Abend,
wir sehr bekannt
heute
Abend
schaffen wir das.
Ich hoffe.
Ja. Oh, ich merke es schon. Ich meine, Dark Souls 2, hat das denn für euch die, ist es denn für euch eine konsequente, gute Weiterentwicklung gegenüber den beiden anderen Teilen oder gibt es Punkte, die euch nicht gefallen haben?
Also ich finde, es ist eine gute Weiterentwicklung, aber nicht in allen Punkten. Ich finde es an manchen Stellen, da schreien gleich manche vielleicht, aber an manchen Stellen wirklich zu leicht, nämlich das mit dem Seelengefäß Ich finde, das gibt es zu häufig im Spiel. Das, also das Seelengefäß ist das von Koro angesprochene Item, was sich seine Punkte neu verteilen lässt. Mhm. Also man konnte sich in den alten Teilen so krass leicht verleveln und man war dann wirklich ein bisschen auf sich allein gestellt und ziemlich am Arsch. Das kann man jetzt nicht mehr. Ist eigentlich ganz komfortabel, aber dass es das so oft gibt, das Item, finde ich ein bisschen schade. Auch, dass du dich von Anfang an überall hin teleportieren kannst, ist ein bisschen krass leicht. Hm. Aber es ist ein netter Komfort, den ich auch jetzt nicht mehr missen mag. Also im nächsten Dark Souls möchte ich es immer noch haben, weil es halt eigentlich einfach bequem ist. Aber ich wurde halt verwöhnt davon.
Sie können dann auch gerne den Levelpunkt auslassen, dass man immer in die Hauptstadt, also nach Majula zurückreisen muss, nur um einmal aufzuleveln.
Ja, das ist so ein Tribut an Demon's Souls wahrscheinlich.
Aber das hat mich auch richtig genervt.
Ja.
Aber was mich am meisten gestört hat, also wenn man von gestört ist, ja, meckern auf hohem Niveau, haben wir eben auch schon gesagt, dann ist es, dass der Ring, der verhindert, dass man seine Seelen verliert und stirbt, das heißt seine Menschlichkeit verliert, was einem ja wieder viele Nachteile bringt, dass man einen Ring finden kann, der das verhindert. Der zerbricht dann zwar, aber in den Vorgängern war es dann so, wenn der Ring zerbrochen ist, ist er zerbrochen. Jetzt kannst du ihn aber für läppische 3000 Seelen, was später nichts ist, reparieren lassen. Das macht das komplette Spiel viel leichter, als wenn es diesen Ring nicht gäbe.
Also du hast tatsächlich nicht mehr die Angst, etwas zu verlieren, weil du dann einfach diesen Ring reparierst.
Und das fehlt mir. Das fehlt mir ein bisschen. Aber das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich daran habe, wenn man das überhaupt sagen kann. Weil ich liebe es einfach.
Ich glaube, was From Software halt hat, die sind so ein bisschen in der Bredouille. Sie wollen die festen User einfach nicht irgendwie irritieren dadurch, dass sie das Spiel zu leicht machen. Sie wollen aber natürlich auch weitere Spieler irgendwie dafür erwärmen.
Ja, das haben sie aber so generell hervorragend geschafft.
Finde ich auch. Also gerade so zum Beispiel gibt es ja jetzt dieses System, wenn du an einer Stelle bist und Gegner mehrmals kaputt haust, nach irgendwie 15 Mal oder sowas, verschwinden sie einfach. Sie respawnen nicht. Und das, finde ich, ist zum Beispiel ein sehr gutes Element. Also sprich, wenn ich in einer Stelle nicht weiterkomme, mache ich sie einfach ein paar Mal und werde für meinen Fleiß belohnt und komme dann halt so durch.
Zumal hat es noch einen anderen...
Gibt's ja das Asketen, das wolltest du wahrscheinlich...
Genau, das hat nämlich noch einen anderen Vorteil, weil wenn du bei Dark Souls irgendwie nicht weiterkamst und wusstest, okay, ich muss stärker werden, dann machst du halt das Gebiet x-mal und hast dann Seelen und levelst dich auf und bist dann stärker. Und das verhindert das ja so ein bisschen. Es sei denn, du benutzt dieses Bonfire-Aesthetic, was du dann bei jedem Bonfire oder bei jedem Leuchtfeuer, sorry, ich spiel's halt auf Englisch, dass du das halt verbrennst und dann kommen die Gegner wieder, sind aber stärker. Das heißt, wenn du in deinem ersten Durchmarsch ein Bonfire sozusagen verstärkst, dann ist diese Umgebung auf New Game Plus.
Ja.
Und dann macht's halt schwerer. Du kriegst dann halt dementsprechend auch Seelen, aber das ist halt so dieses Abwägen, so, okay, brauche ich jetzt Seelen? Werde ich jetzt eins von diesen Leuchtfeuern noch mal verstärken?
Du kannst nicht rückgängig machen. Ich auch sehr gut.
Zumal du dann in New Game Plus bist und dann ist es ja auf New Game Plus Plus an diesem Ort.
Ja, das finde ich ist halt ein sehr durchdachtes Element, gerade weil du jetzt ja sagst, du bist im, sag ich mal jetzt, Endgame, du bist durch mit dem Spiel, willst noch ein bisschen was erledigen und du kannst dann dieses Asketenleuchtfeuer, Bonfire Asketic einsetzen, um halt die Areale schon aufs nächste Level anzuheben und stellenweise kommst du dadurch auch wieder an andere Gegenstände. Also das lohnt sich sogar jetzt im Endgame noch mal ein paar Sachen neu zu probieren.
Denn das ist ja tatsächlich das Coole. Also in Dark Souls hast du New Game Plus gehabt und da waren die Gegner schwerer und die Bossgegner hatten vielleicht ein paar neue Attacken drauf und haben mehr ausgehalten und vielleicht war da mal irgendwie ein neuer Gegner. Jetzt in Dark Souls 2 hast du New Game Plus und dann hast du komplett neue Gegnerarten. Zum Beispiel diese Faham-Ritter oder wie die heißen, die sind komplett neu. Du hast diese so rote Special-Gegner, die dann auftauchen und dich richtig vermöbeln. Du hast mehr Gegner, findest aber auch neue Rüstungen oder Ausrüstungsgegenstände und die Boss-Gegner droppen so spezielle, also neue spezielle Boss-Seelen, wodurch du die halt wieder eintauschen kannst für neue Waffen. Mhm. So erlebst du, wenn du das Spiel auf New Game Plus nochmal durchspielst, tatsächlich ausreichend Neuerungen, um halt am Ball zu bleiben. Und das war etwas, was mir in Dark Souls fehlte. Lustigerweise waren viele, also auf den Presse-Events, auf denen ich war, waren die meisten Ausschnitte schon von vornherein auf New Game Plus. Das ist mir erst letztens aufgefallen. An einigen Stellen, die ich gespielt habe, ich so, hey, hier müssten doch jetzt noch so diese rot leuchtenden Gegner kommen. Sind die denn?
Genau, oder in der Beta war das auch teilweise auf
New Game Plus.
Ja. Habt ihr denn, ich habe in den Reviews immer wieder so einen allgemeinen Konsens gehört. dem muss ich jetzt nochmal so einen Raum stellen, und zwar, dass Dark Souls 2 zu viele Elemente aus dem ersten Dark Souls übernimmt und nicht so viel Neues bietet. Würdet ihr dem zustimmen oder ist es für euch Quatsch?
Ganz ehrlich, ich liebe es. Nein, ehrlich, ja. ich liebe es. Es hat aber auch viel mit einfach mit der Spielwelt zu tun. Dark Souls 2 ist ja keine Fortsetzung oder ein Prequel, was irgendwie so storymäßig anknüpft. Das ist ja ein komplett neuer Kontinent und eine komplett neue Geschichte. Aber dadurch, dass du halt Objekte findest, die du auch in Dark Souls gefunden hast, Rüstungen findest, die du in Dark Souls gefunden hast, das gibt einfach so dieses stimmige Bild ab von einer homogenen Welt. Also ich liebe es, wenn ich irgendwie Objekte finde, oder es gibt auch super viele Verweise auf, wenn du eine Rüstung findest, zum Beispiel diese Zwiebelrüstung. Und die macht halt eine Anspielung auf diesen Charakter.
Sigmeier auf Katarina.
Genau, die macht halt irgendwie auch so Anspielungen auf den Charakter aus Dark Souls. Oder du triffst auch einen Charakter, ich weiß es gerade nicht mehr genau, wer das ist, von dem ich mir aber hundertprozentig sicher bin, dass die irgendwie verwandt ist mit einem Charakter aus Dark Souls. Und das ist dann halt so bei mir einfach so unendlich viel Kopfkino, was so die Spielwelt betrifft. Und deswegen liebe ich es einfach. Also ich bin da, also tut mir leid, dass ich da jetzt so subjektiv bin, aber ich bin da der ultimative Fanboy einfach.
Geht mir auch krass genauso, weil man will ja auch Dark Souls haben, man will jetzt nicht keine Experimente, man will nicht auf einmal in der Ego-Perspektive spielen oder Bewegungssteuerung drin haben oder irgendwelche Flugsequenzen oder irgend so ein Quatsch. Das ist doch eigentlich das, was Dark Souls-Fan wollten oder nicht, weil was komplett anderes wollen wir ja gar nicht, wir wollen genau das.
Ist natürlich mega heuchlerisch, weil wir immer sagen so, ja, es muss sich immer neu
Innovation, bla, bla.
Innovativ sein. Aber da bin ich halt auch in dem Fall gerne heuchlerisch.
Also deshalb bin ich da, glaube ich, auch noch vorsichtig. Also was Dark Souls 2 halt macht, ist dieses Nachhausekommen-Gefühl, das, was du ja schon gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall und das war auch genau das, was ich wollte. Deshalb dürfen die da auch gar nicht so viel an der ganzen Systematik und an der Funktion irgendwie wechseln. Ich denke jetzt allerdings schon weiter so, okay, wir haben jetzt zwischen den Teilen immer so 2 Jahre gehabt, das war ein guter Abstand, um wieder richtig heiß auf das Spiel zu sein. Wenn ich mir jetzt allerdings überlege, jetzt kommt irgendwie in 2 Jahren Dark Souls 3, weiß nicht, so langsam muss da dann auch mal ein bisschen Mut wieder reinkommen in diese ganze
Mischung. Tatsächlich hätte es für mich noch einen Bonus, weil das erste Next-Gen Dark Souls ist.
Ja, das stimmt. Verdammt. Ja, du hast mich jetzt schon überzeugt, ich
Wie ist das denn mit den ganzen Gegnern und so? Das habe ich auch, also ich schmeiß jetzt einfach ein paar Stichworte so in den Raum. Die Gegnergestaltung wurde sehr oft kritisiert von Leuten, die gesagt haben, dass
keine Ahnung haben.
Die sagten, also die halt Kritikpunkte auch tatsächlich gesucht haben, weil ich meine, die Hörer merken es ja jetzt selber. Es ist wirklich Meckern auf extrem hohem Niveau und gerade als jemand, der Kritiken schreibt, ich glaube, dass sehr viele Leute auch einfach alle möglichen Punkte suchen, um irgendwie kritisch dem gegenüberzustehen und so. Und ein Punkt, der auch immer wieder genannt worden ist, war, dass die Gegner dass die teilweise recycelt worden sind, die Bossgegner und so. Und dass da einige Elemente sich einfach wiederholen. Habt ihr das irgendwie als schlimm empfunden?
Also sie haben schon zum Teil tatsächlich recht. Mhm. Für mich, also wie ich das für mich interpretiere, du hast halt in Dark Souls 2, wie es mir vorkommt, viel mehr Bosskämpfe. Also du hast halt viel mehr so die Momente, so grauer Nebel und dahinter hast du einen Gegner, der hat ganz unten eine super ellenlange Lebensenergieleiste. Und tatsächlich werden da auch einige Charaktertypen recycelt. Zum Beispiel relativ am Anfang kommst du zu Heides Flammenturm und da hast du halt hast du einmal den Drachenritter oder es sind, glaube ich, sogar 2 mehr oder weniger Drachenritter. Und einer sieht halt aus wie die eine Hälfte aus Ornstein und Smaug, diesen sehr, sehr fiesen Bosskampf aus Dark Souls. Der sieht halt 1:1 aus. Aber ich dachte mir dann so, hey, cool, der Typ sieht genauso aus wie der eine aus dem Bosskampf bei Ornstein und Smaug. Aber ich unterscheide das auch. Es gibt einmal diese Mini-Bosskämpfe, da hast du halt keine Zwischensequenz vorher, weil es ja auch mehr oder weniger neu, dass du eine Zwischensequenz hast vor einem Bosskampf, bei einigen. Und dann hast du diese richtigen, mächtigen Bosskämpfe. Und die sind zum Teil auch ziemlich innovativ. Zum Beispiel dieser Bosskampf in dieser Arena mit dieser Pferdekutsche. Das war einfach super. Hast
du jetzt auch das beste Beispiel rausgesucht?
Ja. Habe ich tatsächlich, aber.
Ja, also ich find's ein bisschen schade, weil wenn ich es mit, Also es ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen. Also während dem Spielen war ich einfach so in dieser Welt, dass ich mich alles einfach irgendwie begeistert hat. Aber wenn man ehrlich ist, wenn ich jetzt zurückblicke, Demon's Souls hatte ich irgendwie dieses, wie hieß er denn, dieser Riesendrache. Oder bei Dark Souls schon alleine dieser Wurmdrache unten kurz vor Schandstadt. Mhm. Es gab einfach Momente, wo mir so ein Riesenmonstrum vor die Linse gesetzt wurde, das irgendwie unfassbar ekelhaft aussah, den ganzen Bildschirm ausgefüllt hat. Und ich da als kleiner Manny-Kicken hier mit meiner Hülle und meinem Schwert. Und ich hatte richtig Schiss. Und das fehlte mir so ein bisschen in Dark Souls 2. Also vielleicht bin ich es mittlerweile schon gewohnt. Aber so vom Gegnerdesign und was die nachher so an Moves drauf hatten, da hat mich wenig wirklich beeindruckt und irgendwie in Angst versetzt.
Du hast tatsächlich recht. Ja. Also es ist halt so, was mir auch am Anfang aufgefallen ist, wenn ich das jetzt mit den anderen Spielen vergleiche, mir fehlten am Anfang so diese War-Momente. Mhm. Du hast zum Beispiel in Demon's Souls, wenn du in Boletaria bist, kommst du an und da kommt einfach dieser unglaublich große Drache, öffnet sein Maul und da sind überall Leichen zwischen den Zähnen.
Ja,
und dann grüßt dich ja. Und das daran erinnere ich mich noch heute. Und dann kam Dark Souls und du bist in der Untotenburg. Kurz nach diesem ersten Bosskampf auf der Mauer kommst runter, dann ist da diese riesige Brücke und über deinen Kopf fliegt irgendwie dieser Drache, landet auf der anderen Seite der Mauer und wenn du zu weit nach vorne läufst, fackelt der dich einfach mit seinem Atem ab. Hm. Also es waren so Momente, die haben mir tatsächlich gefehlt.
Hm. Aber die spielen auch mit dem Gegnerdesign in Dark Souls 2. Stichwort Fanservice. Es gab ja in Dark Souls 1 so einen Endgegner, der war total beliebt. Das war Sif, der Riesenwolf, der ein Schwert im Maul getragen hat. Der hat ja auch im DLC, Artorias of the Abyss, hat ja auch noch eine Story bekommen. Der war total beliebt. Das ist so ein bekanntes Internet-Meme mittlerweile. Und die haben in Dark Souls 2 diesen Fanservice, die haben Anti-Fanservice betrieben und den Fans von Sif in die Fresse getreten, indem sie einen Gegner gemacht haben, der sich genauso verhält fast wie Sif, der genauso groß ist, aber eine verdammte Riesenratte ist. Ey, das ist den Fans ins Gesicht gespuckt, aber gerade irgendwie das finde ich super geil. Das war übrigens der Hassgegner von Chris, er hat geweint, ich hab's gehört.
Ich hab tatsächlich nur 3 Versuche für den gebraucht. Allein.
Ich habe erst 10 Versuche, bin verzweifelt, am nächsten Tag beim ersten Versuch geschafft, ohne einmal getroffen zu werden.
Also tatsächlich so, das ist halt einfach auch so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch sehr verwöhnt, aber du kennst halt auch einfach so dieses, diese Taktiken, wie du Gegner angehen musst. Du hast jetzt zum Beispiel genau diese, wie du gerade schon gesagt hast, Tim, diesen Red King oder diese Riesenratte und weißt, okay, der ist schnell, er ist groß, ich muss unter den Beinen bleiben und versuchen, die Beine zu attackieren. Kenne ich aus dem Vorgänger. Oder du hast halt einen relativ großen Speerträger, von dem du weißt, okay, im Uhrzeigersinn gegen die Waffe wegrollen und dann nah dranbleiben und schlagen. Von daher hatte ich auch so oft Momente so, ah, okay, das ist so ein Typ von Endboss, ich weiß, wie ich ihn angehe. Aber wie gesagt, ich bin gerade bei einem Boss, der vermöbelt mich und der ist riesig und das ist das furchteinflößendste Geschöpf, das ich irgendwie in der Souls-Reihe gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob du, haben wir schon alle Dark Souls 2 durchgespielt?
Nee, ich noch nicht.
Ich ja.
Aber ruhig frei raus.
Er war halt keine Spoiler. Also ich will es nicht großartig. Will ich spoilern?
Nee, du willst ein bisschen spoilern. Mach die Leute neugierig.
Okay, es gibt ja am Ende diesen Drachenschrein.
Vielleicht kommt da Drachen vor.
Ja, das sieht man ja. Also man kennt ja, wenn man den Trailer gesehen hat, man sieht, in Dark Souls 2 kommen halt schon an vieler Orte Drachen vor. Und naja, es gibt da halt einen Boss, den musst du nicht bekämpfen, den kannst du bekämpfen. Ich hoffe, der bringt arschvoll Seelen, sonst werde ich richtig sauer.
Mein Gott. Ich habe gerade mal so überlegt. Aber witzigerweise, Entschuldigung, ich hänge auch gerade genau an dem. Also ich leide mit dir.
Schrecklich, oder?
Sonntag auch irgendwie 3 Stunden in den reingebunden.
Das ist so krass, weil du bist dann irgendwann so, okay, ich ziehe einfach komplett meine Rüstung aus, weil das ist ja eh egal, dann bin ich halt ein bisschen schneller und ein bisschen leichter und nimm meine Waffe in beide Hände, weil ich muss ja nicht blocken, weil egal wie er mich trifft, ich bin ja tot. Das ist dann halt so nur noch so, hahaha. Und ich mache halt auch keinen Schaden. Das ist mega traurig.
Es dauert schon ganz schön lange, ja. Ich bin auch noch nicht so ganz schlüssig, was ich da machen muss. Aber egal, das wird.
Aber es ist so krass, ne? Ich meine, man merkt es jetzt schon an den Ausführungen, dieses ganze Balancing im Spiel, ne? Dass es so gut funktioniert, dass deine Rüstungsgegenstände tatsächlich auch Einfluss auf deine Bewegungsfähigkeit haben, dass Waffen sich verbrauchen, dass es einen Unterschied macht, ob du zweihändig oder einhändig kämpfst, dass dein Rhythmus sich immer verändert, dein starken Rhythmus, je nachdem, welche Waffe du in die Hand nimmst, was für Waffen du da hast, welches Schild du trägst, und so weiter. Es beeinflusst sich alles gegenseitig. Und man kriegt diese Feinheiten raus. Vor allen Dingen, wenn man andere Hackenslays, also Anführungsstrichen, ne, es gibt nichts anderes als Dark Souls, aber wenn man von anderen Hackenslays jetzt kommt, so wenn man jetzt sowas wie, ach, was weiß ich, fällt mir jetzt kein Titel ein, aber es gibt ja etliche Spiele, die so ein ähnliches Szenario haben und die auch den Helden in die Hand drücken und da geht alles so leicht und man slasht da irgendwie so rum. Ach shit, und dann habe ich einmal versehentlich daneben geschlagen und aber ist nicht schlimm. Bei Dark Souls wird einfach jeder Fehler bestraft. Und wenn du auch nur für eine Millisekunde zu viel mit deinem Schwert in eine Richtung geschwungen hast oder zu spät pariert hast, dann wird das sofort, hat das sofort Einfluss auf deinen Kampf. Und das ist mir auch aufgefallen, dass man immer wieder neu überlegen muss, wie rüste ich mich aus. Das finde ich, bei vielen Spielen ist das wirklich nur Kosmetik. Bei Dark Souls ist es einfach total wichtig fürs gesamte Spiel. Und das finde ich extrem beeindruckend, dass sie das so hingekriegt haben.
Du findest eine neue Rüstung, freust dich total. Oh, sieht die geil aus. Und die hat richtig gute Werte. Und dann merkst du, scheiße, ich bin so langsam wie ein alter Opa und kann meine Waffe überhaupt nicht mehr tragen. Dann legst du eine andere Hose an, dann merkst du, es geht immer noch nicht. Dann ziehst du dich halb nackt aus, hast nur so eine fette Rüstung oberhalb und schwingst dein Schwert, merkst, das Schwert kannst du auch nicht mehr richtig schwingen. Nimmst du es in beide Hände, dann geht's wiederum. Du musst so richtig immer ausklügeln, wie es am besten machst. Und das ist, kann ich nur bestätigen, ist großartig.
Was für Charaktere spielt ihr denn? Wie spielt ihr?
Ich habe bei Dark Souls so ein Zweihänder-Dings. Wie heißt denn der? Klingschwinger oder so? Ich habe den deutschen Namen jetzt gerade nicht parat.
Ach so, den Swordman, also mit zwei
Schwertern. Genau, Swordman. Der ist der dritte von oben, wenn man den mal am Anfang aussucht.
Die neue Klasse sozusagen.
Die neue Klasse, die habe ich ehrlich gesagt auch nur ausgewählt, weil ich das Kostüm sehr an Assassin's Creed erinnert hat. Und ich zwei Hand immer cool finde, aber es hat einige Nachteile. Also ich fand, mir ist auch aufgefallen, dass ich mit einem Schwert in der Hand, du kannst ja dein Schwert immer weglegen und das in beide Hände nehmen, da bin ich auch viel besser mit klargekommen, als mit dieser mit beiden Schwertern war. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich viel zu angreifbar war mit beiden Schwertern, weil der irgendwie viel länger braucht, um hin und her zu schwingen. Aber war so meine persönliche Erfahrung. Was spielt ihr?
Ich hatte auch persönlich das Problem mit diesem Sword-Dingsbums, dass er kein Schild hatte. Also ich kann nicht ohne Schild spielen. Wenn ich diese gewisse Sicherheit nicht habe, dann bin ich raus. Also habe ich dann irgendwie nach 4 Stunden mit meinem Sword-Master-Dingsbums gemerkt. Ich spiele Dex Faith, also gehe auf Waffen, die so ein bisschen Geschwindigkeit, also Agilität brauchen. Und nebenbei noch ein bisschen, Miracles. Mhm. Also ein bisschen zaubern, ein bisschen Blitze schmeißen und Waffen verstärken.
Ja, ich spiele auf der 360, das ist sozusagen mein Hauptaccount, spiele ich so einen Magier, der aber auch Pyromantie sehr gut beherrscht. Das finde ich einfach cool, diese krassen Zauber zu wirken und dann auch mal mit Feuersäulen um sich zu schmeißen. Und es sieht einfach super cool aus. Und spielt sich komplett anders als der Charakter, den ich auf der PS3 habe, nämlich ein Nahkämpfer, der halt auf dicke Rüstung, also so ein Tank-mäßig ausgelegt ist. Auf dem PC wiederum spiele ich einen Kleriker, der halt Glaube und so Blitz schmeißen kann und halt auch so ein bisschen heilen und so. Und halt auch im Nahkampf nicht schlecht ist. Und es spielt sich halt überall komplett anders. Und das liegt nicht am System, sondern am Charakter.
Ist so krass. Wir müssen mal gleich auf jeden Fall nochmal darauf zu sprechen kommen, auf die Systeme. Du spielst auf 3 Systemen gleichzeitig.
Ja, hauptsächlich auf der 360, weil ich halt mit Freunden Kuro und Chris zocken will. Die spielen nämlich auf PS3.
Man hat eine leichte Ironie rausgehört.
Geh mal in den Raum. Schau, was passiert. Wir stehen hier.
Ja, die verarschen mich ständig. Das ist total...
Mega,
dann habe ich gehört manchmal dazu. Schon ganz schön, nicht gerecht.
Kuro, was spielst du?
Ich spiele einen Charakter, der halt auch auf Dexterity ist, ja mehr so Geschicklichkeit und Ausdauer. Also ich trage eine sehr leichte Rüstung, relativ leichte Waffen. Also ich habe immer so ein Kurzschwert oder jetzt, okay, ich habe auch ein Rushing Pole, das ist dieses ultralange Katana. Und ich bin halt eher so nach dem Prinzip, ja, macht ihr euch mal sehr fett, ich weiche einfach aus. Und ich mache auch eher wenig Schaden, aber ich habe einfach mehr Ausdauer als ihr alle. Und damit kriege ich euch dann.
Ich glaube, wir ähneln uns da ziemlich vom Spielstil. Aber
absolut keine Magie. Das
werden wir ausrambonen.
Oh. Und nur Kloppen und Bogen und sowas, ja.
Sehr, sehr cool. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und ich glaube, da können wir auch zu den Systemen kommen. Dark Souls 2, ich spiele es auf der PS3. Dort, wo man Dark Souls übrigens spielen sollte. Nein, Witz.
Ja, und wenn du den Controller weglegst, dann schlägst du aus Versehen den Schmied, weil du die R2-Taste gedrückt hast.
Ja, genau. Das
ist ein super starker Angriff. Ist mir bei Dark Souls 1 tatsächlich passiert, ey.
Ja, was? Was?
Deswegen kann ich den PS3-Controller nicht ab. Ich habe den Schmied, wie hieß der noch? Irgendwas mit A. Habe ich erschlagen, weil ich den Controller weggelegt habe. Weil die R2-Tasten so rausragen vom Controller und das ist nun mal der starke Angriff und es hat ihn getötet. Und der Spielstand war für mich gelaufen. Jetzt
PlayStation 4-Controller anschließen.
Cool.
Was? Kann PlayStation 4-Controller schon besser als der PS3. Echt?
Das ist interessant. Aber auf jeden Fall, Ich hab's jetzt eigentlich nur für PS3, weil Demon's Souls eben.
Hatte ich tatsächlich auch so bei Dark Souls 1 und deswegen.
Einfach nur aus Gewohnheit, ne? Also jetzt nicht aus bestimmten, mir ist echt egal, auf welchem System, aber weil ich das irgendwie so von der Steuerung so gewohnt war, habe ich dann eben jetzt die PS3. Also egal, aber was mir aufgefallen ist, ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass dieses Spiel, dass die PlayStation damit nicht so richtig klarkommt. Also dieses ganze Streaming und diese großen weiflichen Gebiete und so weiter, mir ist schon aufgefallen, dass es nicht so schön läuft, wie man.
Sind wir mal ehrlich.
Also
Dark Souls ist generell seit jeher technisch kein Wunderwerk.
Nee.
Ich bin nur froh, dass es nicht mehr diese Ruckelorgien gibt wie in Dark Souls, als man in Schandstadt war. Wo die Framerate einfach komplett zusammengebrochen ist. Und du einfach dadurch halt auch sehr benachteiligt wurdest.
Du hast Bullet Time gehabt, weil du die Gegner konntest dann sehen, wie sie sich bewegen, weil es so langsam war.
Vor allen Dingen bin ich immer Schandstadt eigentlich durch den Ausgang betreten, also durch das Drachental hintenrum. Ich bin nie über diese Kanalisation in die Schandstadt gegangen, weil mir das so doof war.
Das war schlimm, ja.
Deswegen bin ich immer hinten ruckt und musste halt runterklettern. Und dann hat es halt geruckelt, dann kommen die Moskitos und ich bin wahnsinnig geworden. Und ich bin froh, dass das jetzt zumindest bei Dark Souls 2 nicht mehr ganz so der Fall ist. Also es läuft flüssiger, aber da hat auch noch so seine Momente, wo so die Framerate ein bisschen einbricht, aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm wie beim ersten Teil.
Aber es ist, wenn wir ehrlich sind, auch technisch nicht so schön, ne? Also das Art-Design ist geil, das ist gar keine Frage und es sieht auch, die Gene und alles sieht auch cool aus, aber also gerade so Areale, wo so ein bisschen, wo es ein bisschen weiter wird, wo man sehr viel Fernsicht hat und wirklich weit gucken kann, merkt man, dass das gerade so in den Nahbereichen ziemlich viel gespart werden musste. Und das ist mir an ein, zwei Stellen doch etwas negativ aufgefallen. Also zum Beispiel direkt am Anfang dieser Beginn, diese Stadt, die man da trifft, wie hieß die nochmal?
Majulia.
Das ist zwar als Gesamtbild sehr cool, aber du hast irgendwie das Gefühl, dass sie das auf diese Hardware anpassen mussten, weil das war ursprünglich bestimmt schöner und größer geplant. Aber irgendwie haben sie dann Texturen und sowas alles so weit komprimiert, dass es dir gerade bei so nahegelegenen Felsen relativ negativ auffällt. Und dann läufst du 2 Meter und manchmal muss dann einfach was nachgeladen werden und dann stockt das immer wieder so zwischendurch. Und das fand ich ein bisschen schade. Das hast du in Dungeons natürlich nicht. Oder wenn du halt irgendwie so in unterlegenen Bereichen bist. Aber gerade bei diesen großen Arealen kommt das Ding so an ihre Grenzen, fand ich.
Also der
PC ist zumindest zum ersten Mal Lead-Plattform, das merkt man total. Als ich die PC-Version letztens zum ersten Mal angespielt habe, habe ich gemerkt, oh ja, ich als Hardcore-Konsolero muss zugeben, das sieht schon deutlich besser aus. Es läuft alles viel flüssiger, die Weitsicht ist schöner, die Auflösung, die Texturen sind weit weniger matschig. Mich stört es nicht, ich sitze lieber auf dem Sofa, um zu zocken und nicht am Schreibtisch, aber man muss zugeben, es sieht schon deutlich besser aus und es gibt auch so gut wie keine Framerate-Einbrüche, jedenfalls habe ich gar keine gesehen und man merkt es halt total und deswegen hoffe ich auch, dass es bald eine Next-Gen, also Current-Gen PS4, Xbox One-Fassung geben wird für Konsolen.
Obwohl mir auf dem PC dann erstmal richtig aufgefallen ist, wie viele Texturen doch eigentlich richtig matschig sind, weil auf der PlayStation 3 fällt dir das weniger auf, weil halt alles so ein bisschen matschiger ist, ein bisschen farbloser. Ja. Genau. Und auf dem PC ist es mir dann erstmal richtig aufgefallen. Alles ist irgendwie kristallscharf und klar und dann hast du irgendwie rechts neben dir so einen Felsbrocken, der irgendwie aussieht wie, keine Ahnung, aus dem Nintendo 64 rausgerendert. Keine Ahnung.
Ist das denn, Aber es ist nicht diese Katastrophe wie Dark Souls 1, ne? Also das war, da war die PC-Version richtig furchtbar.
Ja, es ist deutlich besser. Du hast viel mehr Anpassungen, was so Grafikdetails betrifft. Und kannst dir das alles schon so ein bisschen zurechtzimmern, sowas Kantenglättung, Tiefenunschärfe. Also da hast du schon mehr, deutlich mehr Möglichkeiten. Zumal Kumpel Tim Lenzen spielt das jetzt auch auf dem PC und es gibt halt schon wieder so Community-Grafik-Updates, wo das Spiel noch mal besser aussieht.
Geil.
Wie also krass schnell das immer geht, oder?
Ja, ich überlege auch tatsächlich einfach Dark Souls 2 nochmal auf dem Redaktions-PC komplett durchzuspielen.
Das war doch sogar so, dass bei Dark Souls 1, da musste doch erst ein Modder kommen, irgendein Typ, der gar nicht in dem Kernentwicklerteam drin war. Und um das Spiel halt auch wirklich spielbar zu machen, der hat wirklich die Framerate-Probleme und so rausgenommen hat. War das nicht so?
Das war die Auflösung, die war am Anfang halt total niedrig. Mhm. Und damit es überhaupt eine vernünftige Auflösung gab, musste erst ein Fanpatch her. Den gab es zwar schon am ersten Tag, ich weiß nicht, wie die das machen, aber das war schon ein bisschen traurig. Es war so ein schlampiger Konsolenport, total. Die haben aus ihren Fehlern gelernt.
Die waren ja selber auch überhaupt nicht zufrieden. Ne? War das nicht so, dass der Director dann sogar gesagt hat, ja, es tut uns leid, wir hatten gar keine Erfahrung oder haben gar keine Erfahrung mit PC und da mussten wir jetzt eine PC-Version machen und uns quasi alles aneignen. Irgendwie war da doch die Geschichte, dass die gar keine Ahnung davon eigentlich hatten.
Kann gut sein. Ja. Also ich sitze auch lieber auf der Couch und spiele Konsole.
Yay. Aber es ist jetzt offen, also es klingt jetzt natürlich schlimm, was wir gesagt haben, aber es ist eigentlich nicht so schlimm, wie es jetzt klingt, ne? Weil man, das ist halt wirklich nur so der erste Eindruck, vor allen Dingen, wenn man vielleicht von anderen Spielen, die es technisch besser hingekriegt haben, kommt, dann wundert man sich erstmal, aber man vergisst das irgendwann.
Es reicht sich auch wieder designmäßig raus. Mhm. Also tatsächlich habe ich auch bei Dark Souls 2 auf der 360 viele Momente gehabt, wo ich einfach stehen geblieben bin und dachte mir, oh, hier ist aber nett. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal.
Ich finde, man muss immer erst.
Auch wenn du so siehst, so im Hintergrund, so, ja, okay, das ist eigentlich auch nur so ein Texturteppich und. Ja, aber es ist schon nett.
Also, ich habe immer bei Dark Souls so eine gewisse Phase, so eine gewisse Zeit brauche ich, bis ich mich einfach an die Technik gewöhnt habe. Und wenn ich das erstmal irgendwie akzeptiert habe als Status Quo, dann bin ich einfach so tief drin, dass ich dann wirklich auch diese ganze Kulisse in mich aufsaugen kann und dann stört mich das gar nicht mehr so. Aber das braucht immer eine gewisse Zeit. Also, ich sag mal, keine Ahnung, gib mir eine Viertelstunde, bis ich wieder drin bin. Mhm. Aber es gehört dazu.
Und wenn man danach wieder Rise auf der Xbox One spielt, dann weiß man das wieder total zu schätzen. Denkt, oh wow, Next Gen, geil. Ja, also Dark Souls ist super in allen Belangen.
Ja, absolut. Ne? Also ich meine, Rise ist, gut, das ist jetzt nicht dasselbe Genre, aber das ist ja wirklich der Inbegriff des Grafikblenders, wenn man so möchte. Ne? Es ist natürlich ein nettes Game so, aber jetzt, 6 Stunden lang wirst du unterhalten. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Bei Dark Souls liegt das Hauptaugenmerk eben halt auf die Mechanik, auf dieses Ganze, das, was drinsteckt in dem Spiel. Ne? Das macht ja auch wirklich Herz und Seele des Spiels aus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Grafik dann wirklich auch an zweiter Stelle kommt. Und das ist okay, weil das Spiel einfach so gut funktioniert und es packt dich ja trotzdem. Ne? Es nimmt dich trotzdem mit rein, weil es sich fordert, weil es inhaltlich so nachvollziehbar ist, weil es einfach nach gewissen Regeln funktioniert und diese Regeln dich reizen. Und du willst lernen, du willst immer weiter lernen über diese Welt und so weiter und so fort. Rise sieht schön aus, aber das ist halt ein Tunnelsystem und du kannst halt nicht viel machen und das ist eine sehr gute Grafikdemonstration, aber eben halt genau das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, wenn jetzt ein Next-Gen-Dark Souls kommen würde, vielleicht ist die Grafik da auch gar nicht so, vielleicht sollten wir da gar nicht so viel erwarten. Vielleicht sollten wir da einfach sagen, okay, es sieht bestimmt geiler aus, schönere Auflösung, läuft ein bisschen fluppiger, aber das wäre mir eigentlich relativ egal.
Das reicht mir auch. Ja. Einfach so, wenn's einfach geschmeidig läuft, etwas höhere Auflösung hat, ey, dann bin ich schon zufrieden. Aber du hast das halt schon angesprochen, so diese Spielwelt ist auch einfach das, was so diesen Reiz ausmacht. Mhm. Ich meine, es ist im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Rollenspielen, erzählt es die Geschichte komplett anders. Und zwar eigentlich gar nicht. Es wird am Anfang gesagt, so, okay, du bist hier in Dark Souls 2, du bist verflucht, mal wieder. Das kennt man ja schon irgendwie mehr oder weniger. Mhm. Und das findest du doof und dagegen willst du etwas machen. Dann mach mal. Und das war's eigentlich. Und dann triffst du halt so ein paar NPCs und die erzählen so ihre Geschichten. Dann kommst du halt auch in Gebiete und findest, keine Ahnung, halt auch so einfach so, wenn so zwei Throne da sind in dem Dranglake-Castle, denkst du so, okay, dann triffst du irgendwann noch einen NPC und die erzählen so ein bisschen und dann reimst du das ein bisschen zusammen. Dann findest du einen Ring und diese Beschreibung von diesen Gegenständen. Dann sagt jetzt erst so, okay, dieser Ring macht das. Und dann hast du noch so einen kleinen Text, so geschmiedet von dem uralten Meister aus Boletaria macht dieser Ring das und das. Und dann hast du so, okay, diese Rüstung wurde von dem getragen und der hat das gemacht. Und dann reimst du dir halt so die Story so ein bisschen zusammen. Und es gibt auch in Dark Souls 2 einfach so kleine, viele Geschichten, die du während des Spielens erlebst. Zum Beispiel Pate. Hm. Du triffst halt einen Charakter, Pate, den ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es Pate im ersten Teil gab. Oder liege ich da falsch, Tim? Du, der das Spiel 400 Mal durchgespielt
hat. Er hieß zumindest nicht so, aber er erinnert mich auch krass an einen Charakter aus Demon's Souls.
Der hieß doch auch ähnlich. Patch the Hyena oder
sowas? Nee, der sah auf jeden Fall, Patches sah auf jeden Fall anders aus. Der hatte so eine Hakennase und einen Glatzkopf.
Auf jeden Fall triffst du halt diesen Pate. Und der am Anfang, du kriegst halt diesen weißen Stein, womit du halt dann sein Symbol für Koop-Action auf den Boden legen kannst und denkst so, ist ein cooler Typ. Spielst halt ein bisschen weiter und dann triffst du einen anderen Charakter, der eingesperrt ist und der redet halt über genau Pate und denkst so, oh Gott, was stimmt jetzt eigentlich? Bin ich jetzt eher für Pate oder bin ich für den anderen? Und der sagt dann, ja, wenn ich Pate treffe, dann vermöbel ich ihn. Und dann triffst du alle Charakter nochmal immer weiter und sie begleiten dich so ein wenig auf dein Abenteuer. Und das ist so, das ist halt cool. Also diese Art, wie diese Geschichte oder generell diese Spielwelt erzählt wird. Das liebe ich einfach.
Das ist auch cool. Das fühlt sich alles auch so ein bisschen wie nach so einer Hochzeit an. Ne? Man kennt es im Fantasy-Spielen, ist es oft so, dass das Abenteuer beginnt in einer florierenden Zeit. Wo mit tollen, belebten Städten und viel drumherum. Und da ist irgendwie Politik im Gange und was geht ab. Und
Dark Souls ist eher Fallout.
Genau.
Wo alles schon kaputt ist.
Das ist wie so eine Fantasy-Apokalypse, wenn man so möchte. Ne? Man kommt halt in eine Welt rein, die ist schon kaputt. Also die Geschichten, die großen Geschichten, die andere Fantasy-Spiele so erzählen. Also Dragon's Dogma fällt mir da zum Beispiel ein, wo total viel abgeht im Hintergrund und man eine Menge Zeug zu tun hat und alle buhlen um die Gunst um Reichtum und König. Das ist bei Dark Souls alles egal, weil das ist vergangen. Das sind alte Geschichten. Und in Dark Souls begegnen die Charaktere, die stehen am Rand einer Klippe und sehen in die Ferne und erinnern sich an alte Zeiten zurück, was früher einmal war, wie schön das Leben früher einmal war. Und du stehst dann da mittendrin und bekommst nur noch so am Rande mit, wie es zu diesen Ereignissen gekommen ist irgendwie so. Und das ist ziemlich geil. Also das ist so ähnlich wie mit so Horrorgeschichten oder mit so Zombie-Geschichten, wo auch die Zivilisation ist komplett im Sack. Da ist gar nichts mehr. Und du kommst in die Stadt rein und erfährst dann diese ganzen kleinen Geschichten durch irgendwelche Notizblätter und so. Und sowas ähnliches passiert bei Dark Souls mit diesen Gegenständen, mit dem Ring, mit irgendwelchen Waffen, besonderen Waffen, die du findest und so. Weil die Leute, denen diese Sachen mal gehört haben, die sind schon lange tot.
Es hat auch einfach dieses Kopfkino. Hm. Es wird nie irgendwie so klar gesagt, das und das ist passiert. Gibt es natürlich auch, aber dann werden halt Charaktere angesprochen. Dann gibt es wieder so kleine Querverweise zum ersten Dark Souls. Und dafür bin ich halt einfach komplett empfänglich. Hm. Weil ich dann auch so denke, so, ja, cool. Mhm. Ja, geil.
Das Internet ist vollgestopft von Theorien. Es gibt auch so einen YouTube-Kanal von hier, Epic Name Bro. Der ist wohl der bekannteste Dark Souls-Profi, würde ich sagen. Der hat halt so ganze Story-Stränge analysiert und interpretiert. Und das ist so faszinierend, wo du denkst so, eigentlich ist das doch voll offensichtlich, stimmt. Oder das ist bestimmt so gewesen. Und Alter, jetzt sehe ich das aus einem ganz anderen Licht. Und der ist ja gar nicht so böse. Ihm wurde Unrecht getan. Und deshalb ist er so. Das ist so faszinierend. Und ich finde, Dark Souls hat auch, ich bin zwar ein Fanboy, ja, aber ich finde auch ganz neutral gesehen, finde ich, dass Dark Souls eine super Community hat.
Hm. Ja,
eine sehr hilfsbereite. Und wenn jemand wirklich bei mir eindringt und mich hinterrücks von hinten niedermetzelt, bin ich mir auch nicht böse, weil ich weiß, es ist ein Element des Spiels und es ist legitim, er möchte Seelen haben und er möchte böse sein. Dann ist das so. Dann ärgere ich mich zwar darüber, dass ich gestorben bin, dann denke ich aber, nächstes Mal kämpfst du halt besser.
Ich finde es schon ziemlich assi, wenn sie sich nicht verbeugen vorher.
Ja, also verbeugen
muss sein.
Muss sein, absolut.
Was du schon gesagt hast, ich finde Dark Souls, das ist immer so ein Gemeinschaftsprojekt, also die ganze Souls-Serie. Immer wenn so ein Spiel rausgekommen ist, das ist einfach vollgestopft mit Mysterien. Es gibt so viele Sachen, die nicht im Spiel erklärt werden. In Dark Souls gab es komplette Bereiche, die ich einfach vorher nicht entdeckt habe, bevor ich nicht irgendwie im Internet geguckt habe. Und ich glaube, davon lebt halt diese Community, die wird halt dadurch angetrieben. Wir wissen einfach alle zusammen als Kollektiv, wir müssen arbeiten, um dieses ganze Spiel zu verstehen. Ich kann darauf komplett flöten, wenn ich kann da pfeifen drauf, wenn ich das nicht interessiert, dann beschäftige ich mich damit nicht weiter. Aber wenn ich möchte, gibt es da so viel zu entdecken und das ist einfach auch nochmal ein ungemeiner Faktor an dieser Faszination.
Ich würde gerne noch über die Covenants sprechen.
Okay, reden wir über die
Covenants. In welcher Covenant seid ihr? Es gibt ja halt, also wie in Dark Souls, nur kurz zur Erklärung, es gibt halt bestimmte Gruppierungen, die findet man irgendwann im Spiel, wenn man sucht. Manche findet man auch nicht. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann man beitreten. Und dann hast du Pflichten, aber auch manchmal Boni. Es ist tatsächlich ganz, ganz interessant eigentlich. Denn ich bin in Dark Souls 2 bin ich bei den, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die trifft man relativ früh, das sind die Blue Knights.
Blauen Wächter, glaube ich.
Die Blauen Wächter, genau. Und da bekommt man einen Ring, wenn man den trägt, kann man in Welten gerufen werden von Leuten, die bei den Blauen Aposteln sind. Das ist, die trifft man ganz am Anfang in Majula. Das ist so ziemlich die erste Covenant, der du über den Weg läufst. Und die Blauen Aposteln werden also von den Blauen Wächtern beschützt, wenn sie invaded werden. Und wenn du denen helfst, dann kriegst du halt irgendwann eine Belohnung. Und dementsprechend gibt es noch ganz viele andere Covenants. Es gibt düstere, böse Covenants. Es gibt wieder, es gibt halt irgendwie so eine Drachen-Covenant oder
neutrale.
So eine dunkle Magier-Covenant. Und das ist halt auch noch so einfach so ein cooler Twist, um deinen Charakter noch einfach so ein Stück weit mehr Persönlichkeit zu geben. Weil ich verpflichte mich total meiner Gruppierung. Ich trage, wenn ich das Gebiet betreten habe und der Boss ist erledigt und ich bin ja manchmal noch so unterwegs, weil ich will sammeln oder erkunden, trage ich diesen Ring und ich hoffe immer so, ey, wenn jemand Hilfe braucht, dann sag Bescheid. Ich eile zur Hilfe und das ist halt irgendwie total cool.
Du gut Mensch.
Ja,
schön. Was ich halt auch cool an diesem System finde, ist, du kannst ja auch dagegen verstoßen. Ne? Du kannst ja auch ein Verräter sein. Zum Beispiel, wenn du einen Eid geschworen hast und dann gehst du irgendwann woanders hin und schwörst einen anderen Eid, dann kann das unangenehme Folgen halt auch nach sich ziehen. Ne? Also du kannst halt nicht dich zwei Gruppierungen gleichzeitig verpflichten. Meistens hast du da irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Und das ist nicht so wie in anderen Spielen, dass du dann irgendwie sowas wie eine Fähigkeit dann annimmst, also ein Versprechen machst und dann hast du dann seitdem nur noch Vorteile. Sondern wenn du einen Fehler machst, wenn du die falschen Personen angreifst oder wenn du die falschen Dinge tust, dann hast du den Eid gebrochen.
Das war tatsächlich meine Covenant im ersten Teil. Ich habe all die Leute heimgesucht, die gesündigt haben in dem Spiel, indem sie entweder NPCs getötet haben oder gegen Eide verstoßen haben. Dann kam ich und habe ihnen aufs Maul gegeben. Aber was für Covenants macht ihr denn? Es gibt ja tatsächlich so viele und die sind alle sehr, sehr interessant.
Ich hatte auch diese blauen. Auf Deutsch heißt das Blaue Wächter, ne? Oder?
Ja, ich habe den auch, ja.
Ja. Und ja, habe aber leider noch nichts anderes probiert. Wenn ich
werde tatsächlich für NG Plus eine andere Covenant dann nehmen.
Vielleicht mal eine dazu würde ich fast mal sagen, dieses Covenant auflösen, das war bei Dark Souls immer wirklich richtig schlimm. Also du hast da eine Sünde begangen und konntest irgendwie invadiert werden und ganz oft angegriffen werden. Das haben sie bei Dark Souls 2 aber ein bisschen aufgeweicht, weil ich muss sagen, ich habe einfach alles mal ausprobiert. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil bei Dark Souls habe ich stellenweise erst im New Game Plus dann gemerkt, oh, okay, guck mal, die Möglichkeit habe ich noch. Und bei Dark Souls habe ich jetzt im ersten Durchgang eigentlich wirklich jedes Covenant, jedes Bündnis schon einmal ausprobiert.
Ja, geht mir auch so. Es ist nicht, man wird nicht mehr so hart bestraft und man kann ziemlich schnell seine Sünden vergeben lassen.
Wobei es tatsächlich so ist, wenn du ein blauer Apostel bist und dann zu dem Oberhaupt der blauen Wächter gehst, wirst du aber ganz schön angebellt. Das ist sehr lustig. Mit dir rede ich nicht, du bist unwürdig.
Hau ab. Echt? Das hatte ich nur beim Anfang. Also irgendwas hatte ich da noch nicht erfüllt, glaube ich.
Man braucht einen Gegenstand. Genau, dass man schon mal jemandem geholfen hat, dann geht das.
Weil ich bin jetzt schon ein paar Mal wieder bei ihm gewesen und er ist ganz relaxed.
Naja, als er mich dann angemurzt hat, habe ich gedacht, okay, dann lasse ich dich in Ruhe. Das ist tatsächlich so, auch bei den anderen Covenants. Wenn man auch so gerade so diese dunklen Covenants, dann sagt er so, ja, du bist nicht düster genug, hau ab. Und dann sage ich so, okay, sonst passiert was. Ich so, ja, ich gehe ja schon. Halt nicht böse, weil ich halt auch immer so die Angst habe, so, okay, wenn du jetzt nicht abhaust, dann gibt er dir einfach richtig auf den Sack.
Und es gibt nicht nur, ja, ich weiß, worauf du anspielst. Es gibt aber nicht nur Gut und Böse, also nicht nur Schwarz und Weiß, sondern auch was dazwischen, nämlich so zum Beispiel den Ratteneid. Der Rattenkönig bietet dir an, seinem Eid beizutreten und das Areal der Ratten, was den Ratten gehört, zu verteidigen vor Eindringlingen. Die wollen eigentlich nur da in Ruhe leben. Da muss man aber als Spieler nun mal durch, weil man zum bestimmten Endboss will. Und so führt der Vater durch. Und die verteidigen halt dieses Areal. Und du kannst dann beitreten und andere Spieler, die durch dieses Areal laufen, bestrafen, dass sie in das Reich der Ratten eingedrungen sind und sie abboxen. Klingt zwar böse, aber eigentlich verteidigst du ja nur das Reich deiner Eidesgenossen.
Hm.
Und das finde ich auch so super interessant. Und du zwingst quasi Spieler gegen dich zu kämpfen, obwohl sie gar keine Herausforderung angenommen haben.
Das ist eh ziemlich cool, wie gut und böse so verschwimmen bei Dark Souls, finde ich. Das ist halt nie so richtig klar unterteilt, sondern es verschwimmt immer, je nachdem, was für Entscheidungen du triffst. Das finde ich ziemlich cool. Stille.
Nee, stimmt einfach. Wir
schwärmen alle.
Das stimmt einfach. Ne? Es ist halt, ja, ihr merkt schon, ne? Ich finde, also wir müssen das mal so langsam abrunden, glaube ich. Sonst konnten wir das hier noch.
Die längste Inside Mind Folge überhaupt, oder?
Nee, ich glaube, die längste war 90 Minuten, aber wir müssen es echt ein bisschen.
Das schaffen wir.
Also Dark Souls 2, generell die ganze Reihe. Generell wirklich die ganze Reihe. Wer es noch nicht gespielt hat, genau, das ist vielleicht noch eine gute Frage. Wer es noch nicht gespielt hat, wem würdet ihr denn welchen Teil empfehlen?
Dark Souls 2.
Also ich würde tatsächlich umgekehrt anfangen. Dark Souls 2, Dark Souls und Demon's Souls.
Warum?
Weil es halt einfach mit jedem Teil so ein bisschen mehr an Einsteigerfreundlichkeit dir gewährt. Jetzt zum Beispiel jetzt im zweiten Teil mit dem Schnellreisesystem, dass du halt im ersten Teil nach irgendwie, keine Ahnung, 50 Stunden hattest und dass du den Lebensring, dass du den reparieren kannst. Das ist halt einfach so ein bisschen am Anfang einfach so ein bisschen, das greift dir ein bisschen mehr unter die Arme. Natürlich, wenn du ein New Game Plus startest, dann bist du halt vertraut und dann kommt halt die richtige Challenge. Und dann spielst du halt Dark Souls, weil es halt einfach Komfortfunktionen nicht bietet, aber trotzdem noch ein sehr, 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 sehr gutes Spiel ist. Und dann weißt du so, okay, daher kam Dark Souls 2 und jetzt habe ich hier einfach nochmal ein komplett neues Abenteuer, was ich irgendwie 100 Stunden lang spielen kann. Und dann spielst du Demon's Souls, weil dann bist du komplett in der Mechanik drin, hast aber einfach so eine komplett andere Spielwelt. Und deswegen würde ich sagen, einfach umgekehrte Reihenfolge.
Wer ist auch der Chorus Meinung?
Absolut unterschrieben, ja.
Dark Souls ist wie das Leben. Aus den eigenen Fehlern musst du lernen und mit Freunden ist es leichter.
Das ist doch schön.
Poesie. Ich habe jetzt während des ganzen Podcasts darüber nachgedacht, wie ich das sagen
soll. Aber es stimmt, es ist wirklich ein extrem faszinierendes Spiel. Und ich bin nicht mal großer Freund von schweren Spielen. Also es ist nicht so der Haupthook für mich, sondern für mich ist es wirklich die ganze Welt. Aber es ist eine ungeheure Sogkraft und so. Und selbst wenn man halt irgendwie ein Stück weit nicht weiterkommt, man kommt immer wieder zurück. Also es ist großartig. Also ich kann es auch nur sehr empfehlen. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, mit welchem Teil ich mal anfangen soll, weil mein Einstieg war wirklich Demon's Souls, deswegen, aber Demon's Souls ist schon, gibt dir gut auf die Fresse. Ja. Das ist wirklich Knaller. Also damals, als ich es importiert habe und alles schön auf chinesischen Zeichen hinten, da kam mir das alles doch so herrlich exotisch vor und ich dachte, okay, das muss so. Und ich hätte niemals, niemals im Traum daran gedacht, dass dieses Spiel so einen großen Erfolg auch im Westen haben wird, weil wir ja im Westen eine völlig andere, ja, was Schwierigkeitsgrad betrifft, eine völlig andere Spielkultur irgendwie haben. Ne? Hier ist ja wirklich so, dass jedes Spiel, was im Westen entsteht, muss ja auch 325 Tutorials haben, damit die Leute das halt auch kapieren und das auch bloß an alle verkaufen kann. Und Demon's Souls vor allen Dingen war damals so komplett anders irgendwie. Und selbst das Tutorial in Dark Souls 2, da gibt's tatsächlich ein kleines Tutorial, das ist völlig optional. Das sind irgendwie so ein paar so ein paar Nebelwände, die du dann im Eingangsbereich hast. Und wenn du die nicht brauchst, dann gehst du da halt nicht lang.
Aber selbst das Tutorial-Gebiet bietet unfassbar viel zum Erkunden und zum Entdecken.
Auch später noch.
Ja, fantastisch.
Ist total geil.
Wie oft ich einfach zurück ins Tutorial-Gebiet gegangen bin. Muss man sich mal vorstellen.
Ja, da gibt's doch auch in der Ferne diesen Troll zu sehen zum Beispiel. Ne? Kommt
zwei,
man da, ja. Zwei Stück, ne?
Kommt, mit dem Sarg, ne?
Ja.
Kann man ich mich da mal reingetraut habe.
Geschlechtsumwandlung.
Ja, was ich da gesehen habe, was es gemacht hat.
Weißt du, wisst ihr, also das ist ein Spiel, wo man in alte Gebiete zurück kann und es gibt immer noch was Neues zu entdecken, weil du dich jetzt traust, irgendwie so, weil du es am Anfang nicht auf die Reihe gekriegt hast und weil du jetzt denkst so, okay, jetzt bin ich aber krass genug und probiere jetzt mal verrückte Sachen aus. Und manchmal gehört auch dazu, dass du dich manchmal irgendwo fallen lässt, in Gebiete reinfallen lässt, rüberspringst in Bereiche, wo du glaubst, dass du es nicht schaffst, irgendwie. Und das großartig. Und das, wie viele Spiele bieten das? So eine dichte Welt, dass du halt immer wieder zurückkehren kannst und dass du selbst in längst besuchte Gebiete eine Abzweigung nimmst, die du vorher nicht gesehen hast. Das ist unglaublich. Also selbst so Spiele, die Rollenspiele, die hochgelobt worden sind, wie Dragon's Dogma oder so, die bieten das nicht. Also die haben zwar auch viel Welt zum Erkunden, aber nichts reicht irgendwie an Dark Souls dran.
Und auch dieses, was du eben angesprochen hast, von wegen, dass es populärer geworden ist, bekannter und dass viel mehr Leute es spielen und kennen, das, ich bin nicht so wie so ein Hipster, der sagt, oh, ich fand das schon cool, da kannte das noch keiner, sondern ich freue mich da krass drüber, dass es jetzt so einen Erfolg hat und auch so beliebt ist. Und heute, ich bin ja fast unpünktlich im Podcast gekommen, weil ich Zugverspätung hatte, habe ich jemanden getroffen, der war 18, 19 und spricht mir an, ja, wo welchen Zug muss ich jetzt nehmen, ich bin überfordert. Und im Gespräch hat sich rausgestellt, dass er krasser Dark Souls-Fan ist. Und wir sind dann gemeinsam Zug gefahren und haben die ganze Zugfahrt, dann wir merken, oh, ich muss gleich aussteigen, ganz schnell geredet, weil wir noch so viel über Dark Souls reden wollten. Und obwohl ich eigentlich gleich in den Podcast gehe und anderthalb Stunden oder zwei über Dark Souls rede mit drei anderen Dark Souls-Verrückten. Das spricht doch schon für sich, oder?
Total. Dark
Souls verbindet.
Wie ich halt auch mit Chris jeden Morgen über Dark Souls quatsche. Stellenweise auch in Lead-Time. So, ja, ich habe auch gestern Abend wieder Dark Souls gespielt und das passiert. Ich so, ah, ist das und das passiert? Ja, wenn du dahin gehst, dann kannst du noch das machen. Ich so, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und dann reden wir eigentlich nur noch über Dark Souls. Es ist halt einfach so, es bietet dir halt auch einfach so viel. Du kannst so unendlich viel Zeit damit verbringen und findest trotzdem irgendwie immer noch was Neues.
Und trotzdem haben sie es halt jetzt über drei Teile geschafft, jetzt mit Dark Souls 2, das sich nicht selbst zu kompromittieren, ne? Trotz dieser Änderungen und trotz der kleinen Zugeständnisse, die sie für ein neues Publikum machen. Und das muss man auch mal hinkriegen. Also seht euch mal Trilogien von anderen Spielreihen an. Da ist ein Riesenunterschied zwischen 1 und 3. Und da sind oft Änderungen drin, die Fans oft verprellen des ersten Teils irgendwie. Und hier haben sie es halt geschafft, trotzdem diesen Spagat hinzukriegen, dass selbst Leute, die das erste Demon's Souls gespielt haben, doch sehr glücklich mit Dark Souls 2 werden. Und das ist wirklich eine tolle Leistung.
Ja, also sorry, alle liebe Instant Moin Zuhörer, dass ich jetzt über eine Stunde den ultimativsten Fanboys zu hören musste, aber wir sind halt schon ziemliche Fans.
Ja,
ich schäme mich auch gar nicht dafür. Ja,
das Spiel ist halt nun mal auch einfach geil. Ne? Also ja. Von dem her, man darf das jetzt ja auch nicht. Ne?
Ich glaube,
es ist nicht nur Fanboy-Gewäsch.
Aber ich glaube, dass man nach diesen 90 Minuten auch rausgekriegt hat, ob das Spiel einen für selber was ist. Ne? Weil man kann es halt, spricht halt einen bestimmten Spielertyp an. Einen, der. Ja, das
war nichts für zwischendurch. Ne?
Nee, auf keinen Fall. Es ist auf gar keinen Fall. Ich würde nicht mal sagen, dass es für Rollenspieler auch direkt was ist, weil es gibt unterschiedliche Arten von Rollenspielen. Es gibt auch welche, die deutlich einfacher sind. Oder halt ist einem auch Fokus auf ganz andere Sachen legen. Ich glaube, Dark Souls ist schon ziemlich spezielles Spiel. Eins, worauf Spieler, die sehr lange spielen, also die seit 20 Jahren oder länger unterwegs sind und die etwas älteren, brutalen Spiele gewohnt sind, ich glaube, die haben schon auf so einen Titel gewartet, weil es eigentlich mal wieder eine Herausforderung ist. Ich glaube aber auch, dass es aus genau diesem Grund sehr viele auch verprämen wird. Also gerade Leute, die relativ neu mitspielen, die jetzt vielleicht erst mit PS3 oder mit PS4 eingestiegen sind, dem würde ich es nicht empfehlen.
Sehe ich ein bisschen anders, weil ich festgestellt habe, dass es ganz viele jüngere Leute gibt, die so eine Art von Spiel noch nie erlebt haben, die noch nie diese Herausforderung erlebt haben und gerade deshalb auf Dark Souls angesprungen sind. Während die, geil, die schon seit 30, 40 Jahren Videospiele spielen, viel zu bequem geworden sind und sagen, ah nee, das kann ich nicht mehr spielen. Die reden zwar freudig über Retro-Themen, aber können so oder schwere Spiele wie damals gar nicht mehr spielen, weil sie so verwöhnt sind. Und ich beobachte das komplett andersrum. Das finde ich irgendwie
interessant. Ja. Das ist interessant, ja, weil ich habe das, weil dieses Argument, also man hört da auch unterschiedliche Stimmen irgendwie so, also weil ich habe das jetzt genau andersherum kennengelernt, aber das ist auch eine coole Theorie eigentlich. Also vielleicht ist es ja auch, gut, was wir festhalten können, ist Dark Souls ist ein Spiel, das kaufst du und dann bist du erstmal ein Jahr mit beschäftigt. Oder?
Mindestens. Ich kann es auch niemandem übel nehmen, wenn er sagt, er kommt darauf nicht klar, ich bedauere den dann sehr. wie gerne würde ich ihm das eröffnen, was er verpasst, was wie fantastisch das ist. Aber man weiß, hat keinen Sinn, weil es einfach dann nichts für einen ist und das macht mich immer sehr traurig.
Ja, aber diesen Spieletypen gibt's halt auch. Ne? Also, weil zum Beispiel, Sebastian hat es vorhin auch angesprochen, es gibt ja auch Spiele, die man so wie Filme spielt. Ne? Die sind nach 6 bis 10 Stunden vorbei. Und den Spieletyp gibt's auch. Die wollen halt sehr viel Abwechslung. Und ich glaube, bei Dark Souls, du weißt halt eben, das ist ein längeres Langzeitprojekt. Das ist halt ein Spiel, das du immer wieder, mit dem muss man sich halt auch beschäftigen, um irgendwie weiterzukommen. Und es bestraft sich auch ein kleines bisschen, wenn du da raus bist. Dann braucht man erstmal wieder eine Zeit, um wieder reinzukommen. Das ist schon. Aber ich glaube, das ist eine lohnenswerte Investition, weil mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude bereitet.
Ja, ich finde, man sollte auch wirklich immer jedem mal das ans Herz legen, einfach mal auszuprobieren. Also ich finde, als Souls-Spieler ist man immer so ein bisschen auf einer Mission. Man versucht immer, andere Leute davon zu überzeugen, hey, das ist gar nicht so schwer, probier's doch mal. Wichtig ist dabei halt nur, dass man, glaube ich, so ein bisschen Geduld mitbringt. Wenn man da irgendwie versucht durchzuhetzen, hast du keine Chance. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, mal sagt, hey, ich habe mal am Abend 2-3 Stündchen Zeit, nehme ich mir Zeit und gucke mir das mal an. Und dann kann man, glaube ich, relativ schnell entdecken, ob das jetzt für einen was ist oder nicht. Weil, wie gesagt, ich selber sehe mich nicht als Zielgruppe für dieses Spiel. Ich mag keine langen Spiele, ich mag keine schweren Spiele. Aber trotzdem packt mich Dark Souls.
Was ich auch interessant finde, ist, dass du ganz oft bei Spielen hast, dass du sagst, ey, du hast den ersten Teil gespielt, es gibt jetzt den zweiten, den musst du auch spielen. Trau dich doch mal ran, du machst doch den ersten. Kannst du bei Dark Souls nicht machen, weil diejenigen, die den ersten Teil geliebt haben, die haben sowieso schon Teil 2 gespielt oder spielen es gerade. Und die den ersten Teil nicht gemocht haben, werden auch den zweiten nicht mögen. So, das ist auch so eine Ausnahmesituation.
Krass. Ja, es passiert. Es greift um sich und bald spielt jeder Souls.
Also mal reingucken, eine Demo gibt's gar nicht, ne?
Braucht man nicht.
Wollen wir nicht die Dark Souls Kirche gründen?
Sekte.
Wir sind alle so Gurus und Leute müssen so ein
Kamen. Geh von Tür zu Tür.
Oh, es klingt sehr gefährlich.
Zeugen der Sonne. Ich
will mit dir über Gott und Souls sprechen.
Oh, wir sind richtig schlimm.
Wasser.
Oh Mann, ey. Was ist ein Phänomen auf jeden Fall? Kann man nicht anders sagen. Also das kann man, glaube ich, als Schlussstrich jetzt so drunter ziehen. Dark Souls, alle drei Teile, großes Phänomen. Ich hoffe, es geht weiter. Ich hoffe, es kommt nach Dark Souls 2, Dark Souls 3 oder Demon's Souls 2, wer weiß, was sie sich da ausdenken. Ich hoffe, die Reihe wird irgendwie fortgeführt und ich brenne darauf, das mit besserer Technik zu sehen. Das ist wirklich so. Also wenn dasselbe Spiel in etwas besser, etwas größer, mit schönerer oder mit das Universum noch ein bisschen weiter erweitert, dann bin ich total glücklich. Also ich hoffe, das geht auch irgendwie noch weiter.
Hast du schon die Bilder zu Project Beast gesehen?
Nee, was ist das?
Weil da jetzt gerade schon ein bisschen was kursiert, das hatte ich vorhin einmal kurz gesagt.
Das also ist Demon's Souls 2.
Ja, ich sag's auch.
Genau, also ich vermute, dass es Demon's Souls 2 ist.
Es ist es. Ich will es.
Ich hab tatsächlich nur ein bisschen Angst, weil man sieht ja irgendwie auf Bildern auch Schusswaffen.
Aber ganz ehrlich, das finde ich gar nicht schlimm. Wir hatten vorhin mal so ein bisschen über die alten Spiele von From Software geschnackt und ich habe mir die jetzt mal so ein bisschen später mal angeguckt, irgendwie Kingsfield mal reingespielt und halt dieses Shadow Tower.
Shadow Tower ist so geil.
Genau, ich fand es auch richtig gut.
Es ist wirklich geil. Also, Entschuldigung.
Da sind aber auch Schusswaffen drin. Also, das ist ja aus der Ego-Perspektive, aber es ist von der Atmosphäre genau das Gleiche und es passt perfekt.
Kurzer Einstieg, kennt ihr das? Wer hat's gespielt? Das ist super, das Spiel.
Ich habe es jetzt ein Stück weit gespielt. Nicht weit genug, aber...
Meines Wissens gibt es dummerweise keine englischsprachige Version. Das ist der einzige Grund, weshalb es nicht irgendwann weitergeschafft hat. Ist, glaube ich, nur japanisch, ne? Oder? Irre ich mich da?
Mittlerweile ein Patch.
Das sollte man... gut zu wissen. aber das, was ich davon gespielt habe, ich hab das Spiel auch importiert damals und eigentlich nicht wegen Rollenspiel oder From Software, sondern weil ich Horrorspiele sammle, Survival-Horrorspiele. Und dann tauchte das irgendwann mal in einem Forum auf und dann hieß es, ja, das hat auch so eine krasse Horroratmosphäre und so weiter. Und dann habe ich das mit einem Bunch von anderer Titel dann auch mitbestellt. Und das ist derart geil. Das ist wirklich so eine Art... es ist ein edel Kingsfield eigentlich sehr stark, nur dass das ganze Fantasy-Setting ein bisschen surrealer ist, so weil es halt auch in diesen komischen Turm spielt und da wird auch tatsächlich wie in einem Ego-Shooter geschossen. Aber sie haben es so hingekriegt, dass es nicht so zu einer Schießorgie wird, sondern dass jeder Schuss zählt. Mhm. Und das ist geil. Also das und wenn es eine Fortsetzung gibt, die ich mir wirklich wünsche, dann Shadow Tower 2 in neuer Technik und bitte auf Englisch, das wäre so cool.
Aber wart mal ab, was bei Project Beast passiert. Also ich, weil das vermisse ich so ein bisschen bei Dark Souls und Dark Souls 2, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen. Aber wenn ich das vergleiche mit Demon's Souls, so von der Atmosphäre her fehlt mir so ein bisschen dieser Horror-Einschlag. Weil das hatte ich zum Beispiel bei Tower of Latria bei Demon's Souls, dass ich halt wirklich, wirklich Angst hatte. Mhm. Und das ist so meine Hoffnung, wenn ich jetzt Richtung Project Beast schiele, das natürlich noch nicht offiziell ist, aber dass da vielleicht wieder so ein bisschen in die Richtung das Ganze gelenkt wird. Ein bisschen gruseliger, ja, noch ein bisschen mehr Angst dabei.
Also Shadow Tower ist auf jeden Fall ziemlich horrormäßig, das muss man sagen. Also es ist schon echt mega düster und ich frage mich jetzt auch gerade, ob da vielleicht dieselben Art-Designer dran sitzen. Wisst ihr da was?
Ich habe absolut keine Ahnung. Also es gibt tatsächlich eigentlich nur diese Bilder und es wird viel gemunkelt und mal abwarten, genau, was passiert. Aber also selbst wenn es wieder gruseliger werden sollte, ich bin ja nicht so der Horror-Fan tatsächlich, aber für die Souls-Reihe würde ich eine Ausnahme machen.
Was ihr übrigens alle mal machen solltet, wir haben ja eben schon über Kingsfield gesprochen, es gibt eine Synchro von Kingsfield 4, das Intro auf Deutsch. Müsst ihr euch reinziehen. Das ist das lustigste, was ihr je gesehen
habt. Legendär.
Unglaublich.
Legendär. Also
Kingsfield 4 Intro Deutsch, einfach YouTube oder sonst was.
Ich kann mich daran erinnern, ich habe früher die GamePro gelesen und da war ein Testcheck drauf. Das war auf der DVD immer im Bereich, wo Hendrik und ich glaube jemand anders noch immer so etwas, ja, nicht ganz so tolle Titel angespielt hat. So.
Legendär, Henrys Testchecks.
Ja, und da wurde irgendwann auch mal Kingsfield vorgestellt und wirklich nur das Intro. Und ja, es ist
nicht so gut abgeschnitten, wa?
Nee, das klingt so, also das ist wirklich der Tiefpunkt deutscher Synchronisation, weil sie, also da stimmt gar nichts. Ich würde den Witz auch gar nicht vorwegnehmen. Einfach mal auf YouTube gucken. Gibt es da bestimmt zum Hochladen. Großartig. Und Hendrik hat das auch wirklich so schön. Henry hat das auch so schön kommentiert. Sehr, okay. Sehr gut. Ja, sehr gut. Oh, ich glaube, wir müssen mal so langsam zum Ende kommen.
Ja, Kuro, nimm den Ring der Liebe und dann sehen wir uns gleich, ne?
Ja. Also, ich glaube, wir empfehlen das alle vier ganz dicke.
Dicke. Auf jeden Fall.
Also, bitte. Mega geiles Spiel. Probiert es wenigstens mal aus.
Ja, ich habe jetzt leider diese Manu hat mich ja angetwittert und dann gesagt, so, ja, hier, Kuro podcastet gerade, werft mal Wörter rein, die er benutzen soll. Hab ich ja komplett versagt tatsächlich.
Ja, komm, du hast noch die Chance.
Siehst einfach so Sachen wie Kokosnuss, Palmsamen, Mampfer oder Analsonden, Herstellungsmechaniker, Sicherheitshelm. Oder Brust-HTOP. Sorry, habe ich alles gar nicht gesagt.
Aber hätte das alles so gut zur Soul-Serie gepasst. Echt schade.
Ja. Hast du dir keine Gamers Global.
Was?
Gamers Global. Donau, Dampfschiffsfahrt, Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bauunternehmen, Beamtengesellschaft.
Wer hat das da geschrieben? Sorry. Wer hat das geschrieben?
Das war Ed's Spike Gold.
Schöne Grüße an Ed's Spike Gold. Das ist ein schönes Wort.
Ja.
Sollten.
Unterhosenzwerg.
Unterhosenzwerg.
Habe ich alles nicht gesagt.
Ja gut, aber das fiel jetzt auch nicht an, wozu man das zu Dark Souls 2 anwenden konnte.
Ja, hey, manchmal in Area gab es so viele Unterhosenzwerge.
Also ja, schrecklich. Unbedingt.
Sehr, sehr geil. Also, große Empfehlung. Probiert es wenigstens mal aus. Es ist ein Spiel, das lohnt sich. Wenn ihr das Spiel startet und ihr sterbt sofort, ist normal.
Ich sogar ein Achievement dafür. Ja.
Willkommen bei Dark Souls 2, steht dann da.
Ja.
Wisst ihr, wie ich beim ersten. Oh, zum Abschluss noch eine Frage. Wie war denn euer erster Tod?
Total dumm. Das war ein Tutorial-Level. Ich wollte eigentlich nur über einen Abgrund springen. Und dann habe ich vergessen, wie man springt. Und bin einfach in den Abgrund gelaufen.
Genauso war es bei mir. Nein, man hat es ja gar nicht vergessen, sondern es war ja eine andere Taste. Andere Taste ja. Diesmal.
Ja. Ich glaube, mich hat ein Walross-Oger, was war auch immer, zerdrückt, auch gleich im Tutorial. Unter seiner dicken Wampe.
Oh, da habe ich es tatsächlich ein bisschen weiter geschafft. Da gibt es irgendwo einen Gegner, der war riesig. Das war, man ist dann auf so einer Plattform, die ist so kreisrund und drumherum ist der Ozean. Und wenn man runterfällt, ist man im Sack. Und dann habe ich mich, man kann ja mit einer Taste fixieren und dann bin ich immer drumherum gelaufen und dachte, seine Bewegung studiert und oh, hey, einmal, zweimal und dann holt er noch rücklings aus. Und dann habe ich so auf die dass ich zu weit nach hinten gelaufen bin und einfach ins Meer gefallen bin. Und dann bin ich gestorben. Und das hat sich so circa 50 Mal wiederholt, bis ich es irgendwann mal geschafft habe, den zu besiegen, diesen dicken Brocken. Und dachte, geil, ich bin so gut. 2 Meter weitergelaufen, kam mir 2 von diesen großen Gegnern entgegen. Und dann denke ich, scheiße, jetzt nehme ich die beiden in die Hand. Zur nächsten Plattform gelaufen, waren da 3. Das Spiel schenkt dir nichts. Okay.
Ja. Das klingt spannend. Das sagt mir gerade nicht mal was. Aber okay.
Das ist ganz am Anfang, vor dem ersten Boss. Das sind so große, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die waren auf jeden Fall ganz schön brutal.
Meinst du diese großen Ritter bei Heides Flammturm?
Genau.
Ach so, okay. Ich bin im Bild.
Ja, ich habe die lange Zeit nicht gepackt, weil es zu blöd war. Und dabei sind das noch so leichte Gegner. Unglaublich. Ja. Wunderschön. Okay.
Du willst Dark Souls spielen.
So. Also Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart hier bei diesem großen Dark Souls Cast. Ich hoffe, wir konnten ein paar Leute neugierig machen.
Ja, bestimmt.
Und Riesenempfehlung. Gibt's für PS3, Xbox 360 und PC. Wer Grafikhure ist, holt sich das für den PC.
Ja.
Und ansonsten
keine ist es aber auch.
Genau, PC Master Race. Und wer, ansonsten ist es aber eigentlich auf der Konsole zu Hause und es ist auch ein bisschen entspannender, das auf dem Couch zu spielen.
Hauptsache Gamepad
und so. Yep. Und ja. Und Online-Anbindung ist dringend empfohlen wegen dieser ganzen Nachrichten.
Jo. Unbedingt.
Jo. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen, schönen Dark Souls-Abend.
Gleichfalls.
Bis dann. Und bedanke mich nochmal herzlich.
Ja, gerne.
Bis dann, ne? Macht's gut, ne? Tschüss.
Ja, tschüss.